das ist ja die Grundaufgabe eines jeden Unternehmers, egal was er macht, sich selber aus der Gleichung zu nehmen und dafür zu sorgen, dass das dann automatisiert läuft. Und das ist nicht Rocket Science. Ein Immobilienverwaltungsprozess ist nicht Rocket Science. Das ist nicht so komplex wie irgendwelche Prozesse, die jetzt hochinnovative Startups bauen, sondern das ist mit normalem digitalisiertem Handwerkszeug, also mit Handwerkszeug der Digitalisierung so ein bisschen, nicht so schwer abzubilden, aber man muss wirklich einmal im Detail rein und das machen.
Das ist wirklich eine Herausforderung, aber da steckt so viel Potenzial drin, also was Passivierung angeht, aber auch, was meinst du, wie viel Geld liegen bleibt durch nicht erfolgte Mieterhöhungen, durch nicht sauber durchgefochtene Mieterhöhungen, durch verschleppte Neuvermietungen oder Mieterwechselprozesse, durch nicht ideale Mieterauswahl, durch, weißt du, diese Latte ist so unglaublich lang, das kostet alles so viel Geld, wenn diese Dinge nicht richtig gemacht werden. Man muss es nur aufsetzen und dann kann man Mitarbeiter, glaube ich, wirklich gut bezahlen, die diese Prozesse hinterher leben und trotzdem rechnet sich das im Vergleich zu einer mittelmäßigen oder schlechten Verwaltung. Und wir haben trotz vieler Versuche es leider nicht hinbekommen, für ein so komplexes Portfolio die eine wirklich gute Verwaltung zu finden.
Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
Wir stellen uns die Frage, ob ein Eigenheim sinnvoll ist. Wir schauen auf den Immobilienmarkt, Zinsniveau, Leerstandsindex, Baugenehmigung, Wachstumschancengesetz und so weiter. Wir sprechen über unser eigenes Portfolio und zwar den Teil, den wir mit Bodo und Martin zusammen haben. Wir haben die strategische Planung gemacht, viele Entscheidungen getroffen, was wir tun mit den Häusern in NRW, mit den Häusern in Brandenburg. Logischerweise wie immer auch mit ein bisschen Zahlen dabei, um euch ein Gefühl zu geben. Und wir wollen selbstverständlich auch wieder über Persönlichkeitsentwicklung, Mindset und so weiter, über ein Thema sprechen, das wir uns rausgegriffen haben. Es ist also der Spaziergang und zwar Nummer 11, selbstverständlich mit Stefan. Hallo Stefan.
Grüße. Schön, dass das noch klappt, bevor ich Papa werde.
Richtig, genau. Also kann sein, der Spaziergang wird abgebrochen, weil du zur Geburt musst.
Wenn die Tür da hinten aufgeht, muss ich weg.
Ja, genau. Also dann machen wir einen Cut und dann mache ich alleine weiter. Ich glaube, wir drücken dir alle Daumen, alles Gute schon mal, ja, für die Geburt. Und genau, deswegen bei dir stehen große Veränderungen an. Wir
Die Wünsche gelten meiner Frau und nicht mir.
Aber ja. Also euch. Genau. Das Format Spaziergang kennt ihr wahrscheinlich mittlerweile. Stefan und ich waren mal 10 Jahre im Großkonzern, dann haben wir zusammen kleine Wohnungen gekauft, 6 Stück an der Zahl, haben dann eine Community namens Immocation aufgebaut, ist mittlerweile eine große Firma geworden, die Menschen dabei hilft beim Vermögensaufbau mit Immobilien. Dann haben wir selbst angefangen, das Immobilienrad auch ein bisschen größer zu drehen, in verschiedenen Partnerschaften. Ich glaube, mittlerweile dürften es 300 Einheiten sein, oder, an denen wir beteiligt sind, aufzubauen. Und Stefan und ich sind also quasi Freunde, Geschäftspartner und alles, was man sich so vorstellen kann. Und wir haben immer sehr gerne Spaziergänge gemacht, in denen wir uns unterhalten. Und das Format wollen wir jetzt zu euch bringen und jetzt schon in die 11. Runde gehen. Wir gehen also virtuell spazieren und unterhalten uns über ein paar Dinge. Der Aufbau ist immer gleich. Es geht los mit einer Wahrheit zum Vermögensaufbau, mit Immobilienmarkt News, unser Portfolio und dann noch etwas zu Immocation und eben zum Thema Mindset. Wir fangen an mit einer Wahrheit zum Vermögensaufbau, die wir uns für heute rausgesucht haben. Und zwar mit der Frage, ob es sinnvoll ist, ein Eigenheim zu kaufen. Willst du einmal starten, Stefan?
Ja, das ist eine Frage, die uns ja ganz am Anfang von Immocation mit als allererstes beschäftigt hat. Wir haben damals auch, daher weiß ich noch genau, auch so einen Vergleichsrechner mal gebaut. Und die große Frage, also ich weiß, ich komme aus einer Region in Norddeutschland, Niedersachsen, Münster, Osnabrück, die Ecke, da ist das normalste finanzielle Lebensziel, dass man sich ein freistehendes Einfamilienhaus eigentlich sogar baut.
Das gilt für viele Teile in Deutschland, ne?
Ja, genau, aber da ist das so, also klar, jetzt mitten in München baut man sich kein Einfamilienhaus so, aber das ist so der absolute Standard, ne? Und sinngemäß, wenn du das hingekriegt hast, dass du mit 30 da dein Häuschen gebaut hast und das bezahlst du dann die nächsten 30 Jahre, 35 Jahre ab bis zur Rente und dann kannst du da wohnen, dann hast du eigentlich wirtschaftlich alles richtig gemacht. Und das war eine Frage, die mich beschäftigt hat, die dich beschäftigt hat und die wir dann sehr lange auseinandergenommen haben. Und also natürlich ist das toll, wenn einem irgendwann ein abbezahltes Haus gehört oder von mir aus auch eine Wohnung und man zahlt keine Miete mehr. Der Gegenwert davon ist die ersparte Miete im Alter, ziemlich genau. Ne? Und die große Frage ist ja, ist das ein gutes Investment? Und da gibt es ganz viele verschiedene Gründe, die dafür sprechen, dass das eben kein besonders gutes Investment, sondern eigentlich primär eine Konsumentscheidung ist, aus meiner Sicht. Ein ganz wesentlicher, mit dem ich mal anfangen möchte, ist, es gibt Standorte, die sind für Immobilieninvestitionen hervorragend geeignet, weil man dort sehr, sehr viel Mietnachfrage hat, von steigenden Mieten und Wertsteigerungen profitiert, von Bestandsimmobilien und so weiter und so fort. Und das ist purer Zufall, ob der Ort, an dem man selber wohnen möchte, ein solcher Ort ist, der für Investitionen in Immobilien an sich funktioniert. Oder ob das ein Ort ist, an dem eine einmal gebaute Immobilie eigentlich im Wert eher abnimmt oder sich zumindest deutlich weniger positiv entwickeln wird als an optimal ausgesuchten Standorten. Und wenn ich mir jetzt mal kurz diesen Begriff von Gerald Hörhahn ausleihen darf, das Eigenheim irgendwo in der Pampa, das wird in der Regel nicht an Wert gewinnen, sondern an Wert verlieren. Und das ist keine besonders gute Entscheidung, an so einem Ort eine Immobilie zu kaufen. Dann auch nicht, wenn man sie selber bewohnt, weil man sie sehr wahrscheinlich langfristig eigentlich viel, viel günstiger mieten könnte und mit seinem Geld andere Dinge machen könnte. Ne? Und das ist das Zweite. Und dann ich lass dann gleich einmal dich anderes Licht aus anderen Winkeln noch drauf werfen. Das Zweite ist ja immer die Frage, ist das eine gute Entscheidung? Gut im Vergleich zu was? Also was würde ich stattdessen mit meiner finanziellen Leistungsfähigkeit tun? Es ist mit Sicherheit eine bessere Entscheidung, als das Geld für Urlaube auszugeben oder für Autos. Aber ist es eine bessere Entscheidung, ein Eigenheim zu kaufen, als das Geld in sehr gut ausgesuchte, hervorragend funktionierende vermietete Immobilien zu stecken? An Standorten, die dafür perfekt geeignet sind, an denen man Aufwertungsstrategien vornehmen kann und irgendwann das eingesetzte Eigenkapital wieder herausbekommt, mit denen man die eigene Bonität verbessert, weil man Cashflows produziert, anstatt sie durch eine Rate an die Bank zu belasten und mit denen man irgendwann sich ein Portfolio aufbauen kann, an Immobilien mit der gleichen finanziellen Ausgangssituation, das ausreicht, problemlos die laufende Miete zu bezahlen. Damit hat man denselben Effekt wie beim Eigenheim, aber eben noch viel mehr darüber hinaus zu erreichen. Von Steuervorteilen und all diesen anderen Dingen, die man bei vermieteten Immobilien hat und bei der eigengenutzten nicht, mal ganz zu schweigen. Ja. Ich glaube, gerade diese Opportunitätsbetrachtung, eine sehr unternehmerische Sicht, glaube ich, auf das Ding, die fällt halt sehr, sehr zu Ungunsten des Eigenheims aus. Weil das wird niemals mehr als das, was es ist, ein Vehikel halt, sich die Miete zu sparen. Und ja, deshalb glaube ich, ist ein Eigenheim in den allermeisten Fällen eine Konsumentscheidung mit sehr, sehr hohen Opportunitätskosten.
Ja, überraschenderweise bin ich einig zu allem. Nee, du hast, glaube ich, schon wirklich guten Überblick gegeben. Ich möchte quasi nochmal unterstreichen, was du mit Opportunitätskosten meinst, sowohl finanzielle Energie als auch zeitliche Energie, die da reinfließt. Ne? Also ganz konkret gibt es einen Finanzierungsrahmen, den ich irgendwie habe als Privatperson mit einem guten Gehalt und den kann ich halt ausschöpfen und danach ist auch erstmal Schluss. Und das ist dann glaube ich anders, wenn Leute anfangen, in Kapitalanlage, Immobilien zu investieren, dann lernen sie, mit Banken umzugehen. Sie lernen, eine Strategie aufzubauen, wo sie auch sehr viel mehr finanzieren können. Und dann ist das gar nicht mehr so das Thema irgendwann. Aber wenn man sich eben dann ja nicht damit beschäftigt, sondern wenn man seine Zeit investiert in das Eigenheim, dann kann man nicht gleichzeitig lernen, wie Immobilieninvestments eigentlich sinnvoll funktionieren, sondern dann geht es sehr stark darum, was kriege ich mit dem mir gegebenen Finanzierungsrahmen irgendwie hin. Und dann ist das, was du dann auch meinst mit Konsumentscheidungen und so, mit was beschäftige ich mich den ganzen Tag? Ich beschäftige mich dann mit der Farbe der Fliesen, die mir besonders gut gefällt in meinem Bad. Ja, es müssen natürlich dann hochwertigere Fliesen sein, weil ist ja klar, also ich glaube, den Drang hat jeder in sich, auch wir, ne? Dieses tolle Nest bauen und dieses sich dann überlegen, okay, das ist ja für die Ewigkeit und da gebe ich jetzt einmal richtig Energie rein. Einmal richtig Energie heißt, ich habe hier ein Projekt über 1, 2, 3 Jahre, in denen ich mir dieses Nest baue und ich verstehe, was das für einen tollen Charakter hat, das zu tun. Aber man muss sich halt im Klaren sein, was man auf der anderen Seite dann liegen lässt durch die Zeit und durch das Geld, was dort reinfließt. Und dann ist es auch so, das ist, glaube ich, jedem von euch auch klar, aber eben diese teurere Fliese, dieser teurere Wasserhahn, das bezahlt einem nachher niemand. Ja, mein Papa hat jetzt ein Haus gebaut, noch quasi im Alter, so Altersruhesitz, ganz tolles Haus geworden und für ihn jetzt auch einfach super, weil da ging es einfach klar drum, okay, wir wollen jetzt uns etwas bauen, was es so nicht gibt, weil das wollen wir einfach haben. So, und das fand ich auch krass, da zuzugucken, ne? So ein bisschen dann unten ein Schwimmbad drin mit so einer Gegenstromanlage, viele Dinge, die viel Geld kosten, wo man so, wenn man als Immobilieninvestor draufblickt, sagt, krass, das kriegst du nie und nimmer, würdest du das wieder verkaufen. Das bezahlt dir nachher einfach niemand. Das ist was du jetzt haben willst, was vollkommen in Ordnung ist, gerade in der Lebenssituation von meinem Papa. Perfekt, ne? Passt genau. Aber das muss man sich klar sein, wenn man das in seinen 30ern macht, wie viel potenziellen Vermögensaufbau man einfach gehen lässt, wenn man sich auf so ein Projekt einlässt.
Wie viel Geld man dort bindet, weil man die schönere, größere Küche oder das größere Bad oder was auch immer, den Pool oder ich weiß nicht, was für Dinge haben will, ne? Und wie viel Zeit das auch bindet. Also wenn ich mir jetzt Leute anschaue, kann jetzt meinen Bruder nehmen, der gerade gebaut hat, andere Freunde, die jetzt gerade Häuser kaufen und oder bauen und da dann einziehen und sehr, sehr viel da auch selber machen, weil man dann an die finanzielle Leistungsfähigkeit geht und dann irgendwie mit Eigenleistung und so noch reingeht. Das beschäftigt die 2-3 Jahre ihres Lebens in der produktivsten Zeit, die sie möglicherweise überhaupt irgendwie haben. So mit wirtschaftlich ist man an einem Punkt, dass man sowas wie Immobilieninvestitionen machen könnte. Man hat aber noch volle Energie und so, ist gesund und was auch immer so. Also ist eigentlich die ideale Zeit, sowas zu machen. Und stattdessen beschäftigen sie sich mit genau diesen Dingen, ne? Also beschäftigen sie sich 2-3 Jahre lang damit, dieses Nest zu bauen. Ich sag nicht, dass das kein tolles Projekt ist. Ich finde das genau richtig, wie dein Papa das gemacht hat. Das ist total toll, sowas sich irgendwann dann hinzustellen als bewusste Konsumentscheidung. Aber es sind genau die 2-3 Jahre, in denen andere Menschen, die wir ja begleiten, als das, was Evocation tut, die in 2-3 Jahren sich in Richtung finanzielle Unabhängigkeit entwickeln und Cashflows aufbauen aus Immobilien, aus denen sie problemlos ihre Miete bezahlen können, aber eben, genau wie du gerade gesagt hast, sich Wissen aufgebaut haben und Dinge beigebracht haben, mit denen sie viel, viel mehr erreichen könnten. Ne? Und das, ja, also muss, glaube ich, jeder die Entscheidung treffen, aber die gesamte wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, also Häuschen links, die 1 Million Euro teure Drei-Zimmer-Wohnung in München, wo man dann auch ans finanzielle Limit geht, rechts, es ist gehupft wie gesprungen. Das, was nicht übrig bleibt, ist Zeit und finanzielle Energie, sich um das zu kümmern, was man eigentlich tun muss, nämlich wirklich optimierten, auf Eigenkapitalrendite und Cashflow ausgelegten Vermögensaufbau, weil das Einzige ist, was einem langfristig hilft. Also nur, weil du ein Dach über dem Kopf hast, kannst du in München nicht leben, heute in 40 Jahren.
Ja. Also ich versuche das für mich auch wirklich in dieser Kategorie zu haben. Weil, also wir beide haben das ja irgendwie auf dem Zettel. Du glaube ich, gerade konkreter, dann doch eben zu sagen, irgendwann, ich will ein Eigenheim haben, einfach weil das schön ist, das Eigenheim zu haben. Man kann dort alle Entscheidungen treffen, kann sich das machen, wie man kann sich das einrichten, wie man genau will.
Großes Ja, aber, was ich gleich einmal sagen möchte. Ja,
ja, genau. Ja. Wahrscheinlich will ich schon das Gleiche sagen. Aber zu einem Zeitpunkt, wo wir sagen, okay, das ist jetzt wirklich Konsum. Also das fühlt sich dann auch wirklich an wie Konsum. Das natürlich, wenn wir jetzt zum Beispiel von München reden und hier ein Eigenheim kaufen, ist die Wahrscheinlichkeit gar nicht so gering, dass das in 10, 20 Jahren deutlich mehr wert ist. Aber damit würde ich auch überhaupt nicht planen. Ich habe mir auch einen großen Traum erfüllt, dass das dann möglich war. Habe mir meinen ersten Porsche gekauft. Das fällt für mich in die exakt selbe Kategorie, ne? wo ich mir überlege, okay, auch dieser Porsche, ich kann mir das schönreden, der ist werthaltig, ist auch tatsächlich im Wert gestiegen, witzigerweise, leider, weil es dann einen Unfall gab, für den ich nichts konnte, habe ich diesen Wert tatsächlich auch gehoben und hatte nachher mehr Geld auf dem Konto als vorher. Eigentlich verkaufst du das Ding gar nicht. Du willst das haben, um damit zu fahren und dann kannst du dir sagen, ja, klar, ist das irgendwie ein werthaltiges Asset und so. In dieselbe Kategorie fällt das Eigenheim. Gedanklich ist das einfach für mich, ich muss mir das gut und dicke leisten können und das ist Konsum und ich werde dieses Geld, was habe ich auch davon, wenn mein Eigenheim in München sich im Wert verdoppelt hat in den nächsten 20, 30 Jahren, werde ich sehr wahrscheinlich diesen Wert auch nicht monetarisieren und irgendetwas davon haben. Ich werde ja wahrscheinlich weiter drin wohnen bleiben wollen. So, also das ist für mich einfach Kategorie Konsumentscheidung, die toll ist im Leben, wenn man an diesen Punkt kommt und sagt, jetzt habe ich Bock da drauf und jetzt kann ich es mir auch guten Gewissens rauslassen.
Ja, ja. Und auch sowas wie eine Kapitalbeschaffung oder sowas auf ein Eigenheim ist ja sehr schwierig, weil du dann nimmst du einfach ein Darlehen auf, das ist aber ja, das kannst du auch nicht einfach dann die Zinsen darauf absetzen, steuerlich, nur weil du das jetzt gern für irgendwas anderes verwenden möchtest. Oder? Also es gibt ganz viele Dinge, die da schwieriger sind. Nur mein Punkt gerade war, ja, ich möchte mir ein Eigenheim kaufen. Also ich möchte mir ganz konkret, wenn ich mir das irgendwann leisten kann, möchte ich mir ein Haus in München kaufen mit Garten. Sowas, wie wir das früher auch hatten. Das fände ich unglaublich toll. Es kostet Schweine viel Geld. Und hier an der Wand steht
mein, dass du in München lebst, ne?
Blöd gelaufen, dass ich eine Münchnerin geheiratet habe. Aber hier an der Wand hängt meine Kalkulation dafür. Und da steht einfach, was die Rate an die Bank für dieses Haus bezahlen wird. Und darüber steht, dass das passives Einkommen sein muss. Ich kaufe eine solche Immobilie erst dann, wenn sie sich komplett aus Überschüssen, die ich passiv erwirtschafte und die sicher jedes Jahr reinkommen, bezahlen kann. Ne? Und dann treffe ich diese bewusste Konsumentscheidung, dass ich mir das gönnen möchte aus dem Geld. Aber nicht, indem ich meine Arbeitskraft da dran binde oder irgendwelche Dinge treffe, die Entscheidungen treffe, die mich da jetzt 30 Jahre lang knebeln, um mir ein völlig überteuertes Haus in München leisten zu können. Ne? Und ja, das ist natürlich ein riesengroßer Unterschied.
Ja, und ich glaube, da muss man auch mit dem Partner und der Partnerin in ein wirklich wirklich faires Gespräch gehen, zu welchem Zeitpunkt das sinnvoll ist. Ne? Also klar will man das haben in dem Moment, wo vielleicht auch Kinder kommen und so, aber ja, man muss sich schon der Konsequenzen bewusst sein, die das hinten raus bedeutet für den Vermögensaufbau, wenn man diese finanzielle und zeitliche Energie in dieses Projekt bindet.
Ja, also uns fehlt jetzt hier, wir wussten nicht, ob wir noch ein Kind kriegen oder nicht. Jetzt freuen wir uns sehr, dass das so ist. Uns fehlt hier in dieser Wohnung quasi ab Tag 1 ein Zimmer. Ja. Aber trotzdem ändert das nichts an dem, was für mich hier an der Wand steht, dass wir diese Aktion erst dann machen werden, wenn das aus passivem Einkommen bezahlt wird. Weil sonst büße ich meine mühsam aufgebaute finanzielle Freiheit und dieses tolle Gefühl ein. Ne? Und das will ich nicht.
Ja.
Also nicht ich, sondern wir beide. Das fühlt sich ja für beide dann nach Zwang an, wenn auf einmal man gemeinsam diese Dinge nicht mehr frei entscheidet. Ja,
wenn du für die Bankrate für ein Eigenheim in München quasi arbeiten gehen musst, das ist einfach Druck. Und ja, das kannst du ja sehen, das ist ja nicht in 5 Jahren vorbei dann.
Nein.
Also, ja.
Genau.
Okay, Das ist unser Blick aufs Eigenheim. Nächste Kategorie, Immobilienmarkt und News. Wir fangen wie immer an mit dem Zinsniveau, weil das ja nicht ganz unwesentlich ist für das, was am Immobilienmarkt passiert. Und ich gucke wieder auf das Chart der Interhyp ungefähr, also nicht ungefähr, sondern 10 Jahre fest. Da waren die Zinsen im November 23 auf 4,22%. Jetzt im Februar 24 sind wir bei exakt 3,5%.
Also das ist schon verdammt viel weniger, ne? Also das ist richtig krass viel weniger.
Ja. Also es ist klar, dass das dann auch gleich auf Preise wirkt und so. Aber genau, du wolltest, glaube ich, auch noch kommentieren. Dritte Zinspause bei EZB.
Dritte Zinspause in Folge bei der EZB unverändert 4,5%. Ne? Da sieht man also auch, da ist eine Erwartung nach unten eigentlich in den langfristigen Zinsen und sowas drin. Inflation ist ja, also jetzt ganz so simpel ist der Zusammenhang nicht, aber die am Ende dann das schon so, dass die EZB primär diese sehr, sehr starke Welle von 10 Erhöhungen in Folge gemacht hat, wegen der stark angestiegenen Inflation. Die kommt jetzt nachhaltig runter. Wir haben jetzt 2,9% im Januar gehabt. In Deutschland, das ist der niedrigste Wert seit Mitte 2021. Also bevor das Ganze losging, damals war es 2,4%. Wir sind jetzt in einer Range auch wieder, die sich dem Zielniveau annähert. Damals war das Zinsniveau 1,0% auf 10 Jahre fest, ne? Bei einem nicht völlig weit weg befindlichen Inflationsniveau. Da kann man jetzt schon überlegen, inwiefern dann die Zinsen perspektivisch auch wirklich runterkommen. Auch in den USA mit 3% jetzt der niedrigste Wert der Inflation seit April 2021. Also da festigen sich Werte gerade auf einem Niveau, das wahrscheinlich eher für niedrigere Zinsen und das Ende dieses Zinszykluses möglicherweise spricht. Ne? Ohne da jetzt irgendwas vorhersagen zu können, aber ja, stimmt mich zumindest mal ganz positiv, was die Zinsen angeht.
Ja, genau. Also im Moment nicht in Sicht, dass wir jetzt irgendwie steigende Zinsen bekommen. Und wir kommen gleich noch kurz auf Preise, aber schon mal den Zusammenhang eben hergestellt. Das ist ja, also wir haben das oft gesagt, aber man muss, finde ich, immer das große Bild einmal machen. 2022 gehen die Zinsen deutlich hoch, nachdem man viele, viele Jahre nur steigende Immobilienpreise gesehen hat. Auch gerechtfertigt, tatsächlich gerechtfertigt steigende Immobilienpreise, gibt es auch Studien drüber, weil wir ja wirklich Wohnraummangel haben und die niedrigen, die sehr niedrigen Zinsen solche Preise auch wirklich gerechtfertigt haben. Ja, Professor Dr. Vogtländer sagt ja auch wirklich, eigentlich hätten die Preise sogar noch ein bisschen höher sein müssen. Und dann kommt eben dieser Zinsschock, die Leistbarkeit wird deutlich schwieriger, die Preise gehen runter, es ist irgendwie so diese, nicht Panik, aber diese Stimmung so, okay, jetzt nach vielen Jahren des Hochgehens geht's wieder runter, das ist so der große Blick, den man immer ja auf generell Märkte hat und bei Aktien dann auch sagt, okay, jetzt ging's jahrelang gut, dann geht's wieder ein bisschen runter, dann geht's wieder hoch und so. Da muss man differenzierter reingucken, weil jetzt, das kann man jetzt schon erkennen, jetzt dadurch, dass die Zinsen auch so ein bisschen runtergekommen sind schon wieder, ändert das was am Immobilienmarkt zwischen Verkäufer und Käufer. Und die finden wahrscheinlich dann auch wieder leichter zueinander, weil die Immobilie an sich, der Wohnraum an sich extrem gefragt ist. Und da hast du, Stefan, noch den Leerstandsindex gefunden, ne, der das unterstreicht.
Ja, ist, ein Punkt eigentlich. Ist ein Index von, spricht man sie eigentlich aus? CBRE. Ich nehme an, RE ist Real Estate, also wahrscheinlich ist eher CBRE, weil das, glaube ich, international ist, ne? Mit Empirica zusammen. Leerstandsindex zum 31.12.22. Das ist also jetzt ein Jahr alt, wenn man so möchte, aber seitdem mit Sicherheit eher schlimmer geworden als besser, aus Gründen, die wir gleich auch nochmal erklären. Sie haben gemessen, wie hoch der marktaktive Leerstand ist. Ganz wichtig, marktaktiv heißt die Immobilien, die theoretisch wirklich zur Miete oder zum Einziehen verfügbar wären. Eine Bauruine ist theoretisch Leerstand, aber ist nicht marktaktiv. Da kann jetzt keiner einziehen, ne? Also die steht nicht zur Verfügung. Es gibt schon große regionale Unterschiede. 0,1% in München, also 0,1% der Wohnungen. Das ist krass. Also jede tausendste Wohnung steht überhaupt nur zur Verfügung für Wohnungswechsel. Das ist die Begründung, warum so unglaublich viele Menschen auf eine Wohnung da kommen. Bis zu 8,1% in ein paar wenigen Kreisen in Deutschland. Aber der interessante Punkt ist, es gibt keinen einzigen Kreis in Deutschland, bei dem sich diese Werte 2022 verschlechtert haben, sondern in allen ist der Wohnungsmarkt angespannter geworden. Das heißt, es gibt weniger freien, marktaktiven Wohnraum, den man mieten könnte. Das ist das erste Mal seit 22 Jahren so, seit 22 Jahren. Also es spricht dafür, wie dramatisch dieser Trend des sich immer weiter verknappenden Wohnraumangebotes, der auf eine deutlich höhere Nachfrage trifft aufgrund von Zuwanderung und so weiter, wie stark der ist. Und deshalb schließt die Studie auch einmal mehr mit quasi der Zusammenfassung in ein paar wenigen Worten. Es ist absolut vorprogrammiert, dass das zu weiter steigenden Mieten führen wird, ne? Was genau zu allen Beobachtungen spricht, die wir selber auch in unserem Bestand und in vielen, vielen Gesprächen haben, die wir führen. Wir haben eine riesige Lücke, was den Wohnraum angeht. Und du hast noch ein Update zum Thema Baugenehmigungen, ne, was einfach nur weiter in diese Bresche reinschlägt.
Genau. Handelsblatt sagt, Baugenehmigungen gehen zurück, Abwärtstrend gewinnt wieder an Kraft. Die Zahl der genehmigten Wohnungen in Neubauten und Bestandsgebäuden sinkt im November auf 20.200. Das ist schon krass, dass das weiter sinkt. Also die Bundesregierung, steht hier, das von der Bundesregierung ausgegebene Ziel von 400.000 neuen Wohnungen pro Jahr wird damit klar verfehlt. Die stärksten Rückgänge gab es von Januar bis November bei den Genehmigungen für Zweifamilienhäuser und so weiter. Was total krass ist, weil, also wir brauchen wahrscheinlich 600.000-700.000 Wohnungen aufwärts, 400.000 ist das Ziel, man schafft dann irgendwie nicht mal oder gute 200.000. Das heißt, diese Lücke wird deutlich größer, und das, was du gerade beschrieben hast mit dem Leerstand, wird logischerweise dadurch befeuert. Und es ist immer so, es ist so krass zu lesen, dann ist hier die nächste Überschrift: Wohnbauunternehmen so pessimistisch wie zuletzt 1991. Eine deutliche Trendwende ist nicht in Sicht. Die Stimmung unter den deutschen Wohnungsbauunternehmen ist nach einer Erhebung des Münchner IFO-Instituts daher so pessimistisch wie noch nie seit 1991. So, jetzt müsste man mal den Stimmungsklima-Index erheben unter Leuten, die Bestandswohnungen halten aktuell oder kaufen wollen, ne? Weil es ist so krass, dass, also Immobilienbranche ist halt so vielseitig. Und der Blick da drauf muss halt differenziert sein, wie ich es gerade schon gesagt habe. Und ich finde das so witzig, wie die News nebeneinander stehen. Also da ist jetzt maximaler Pessimismus. Was ist damit gemeint? Pessimismus ist gemeint auf ein Geschäftsmodell. Das bedeutet, ich baue Wohnungen und bringe sie kurzfristig in den Verkauf. Und das kriege ich Stand jetzt einfach nicht rentabel hin, weil die potenziellen Käufer immer noch deutlich höhere Zinsen haben, Baukosten gestiegen sind und so weiter und so fort. Bedeutet, ja, wenn das so pessimistisch ist, dass also die Leute, die diesen Wohnraum erstellen müssen, so pessimistisch sind wie zuletzt 1991, bedeutet, dass sie diesen Wohnraum nicht erstellen und zur Verfügung stellen werden. Das bedeutet wiederum, gut, wenn man Bestandswohnungen hat, weil man dann eben logischerweise ein quasi knappes Wirtschaftsgut namens Wohnraum zur Verfügung stellen kann. Und das eben ja auch die Mieten steigen lässt.
Ich meine, wir haben es uns ja selber gerade angeschaut. Es ist ja total nachvollziehbar, warum das so ist. Also es gibt viele Gründe, warum Bauen als als unternehmerische Tätigkeit nicht so ultra attraktiv ist und was dazu beiträgt. Aber eins ist halt wirklich dieser Effekt, wie viel kostet es, so ein Bauwerk herzustellen und was können sich die Leute dann hinten raus wirklich leisten? Welche Miete darf man quasi erwarten, wenn man das dann an den Markt gibt? Inklusive ja drohenden Mietregulierungsszenarien und so weiter und so fort. Da versuchen sie ja immer Neubau auszunehmen, aber trotzdem, mit Sicherheit schwingt da auch mit, dass man einfach das Gefühl hat, so die echte Marktmiete, die ich wirklich brauche, vielleicht kann ich die eben nicht dauerhaft genauso sicher einplanen. Und ich komme jetzt gerade auf unser Beispiel, weil also Wachstumschancengesetz, das ja teilweise, was ich sehr schade finde, dann in der Presse so ein bisschen als der Lindner verteilt Steuergeschenke an Unternehmen dargestellt wurde. Das ist einfach Quark. Also da sind Dinge drin, die unglaublich wichtig sind, um den Neubau in Schwung zu bringen. Zum Beispiel das Thema degressive AFA auf Neubau. Was einfach dafür sorgt, dass es steuerliche Effekte gibt, die dafür sorgen, dass Menschen, die solche Immobilien hinterher halten und vermieten, also neu gebaute Immobilien, zumindest aus der Steuer heraus ein bisschen entlastet werden und es dadurch vielleicht in einen Bereich kommt, wo es mit den Mieten, die sie erwarten können, irgendwie wirtschaftlich funktioniert, diese Immobilien zu betreiben. Wenn solche Anreize nicht kommen, dann bleibt die Rechnung, wir haben es uns neulich an einem konkreten Haus in der Nähe von Dortmund angeschaut, dann bleibt die Rechnung, du stellst da einen Neubau hin, der ist mit all den energetischen Standards und all den Anforderungen, die wir haben und was Bauen in Deutschland kostet, so teuer, dass du mit einer Marktmiete dann am Ende irgendwie auf einen 3%er oder sowas in der Rendite kommst. Ich meine, wer will denn oder wer kann denn einen 3%er kaufen, wenn wir 3,5% Zinsniveau plus Tilgung haben und du noch laufende Kosten für so eine Immobilie hast? Wie soll das funktionieren? Das macht keiner. Natürlich macht das keiner, ne? Und es ist total logisch, dass unter diesen Rahmenbedingungen sich daran nichts ändert. Also ich selber würde als Bauunternehmer auch nicht mit vielen, vielen Millionen Euro und meinem persönlichen Risiko da reingehen, in der Hoffnung, dass dann irgendwann ein kleines Wunder passiert, dass sich das für mich lohnt, ne? Das in steigende, permanent steigende Preise hinein in der Vergangenheit hat das dann teilweise funktioniert. Und jetzt, wo ich aber mir nicht ganz sicher bin, für wie viel ich die Immobilien dann möglicherweise auch verkauft kriege und so weiter und so fort, schwierig, echt.
Ja. Ja. Also bringen wir es mal zusammen, was bedeutet es für die Preise, beziehungsweise was bedeutet es für denjenigen von euch, der jetzt auf dem Weg ist, Immobilien anzukaufen, zur Kapitalanlage, Altersvorsorge, als Invest, Cashflow aufbauen, so mit ungefähr dieser Idee. Erstmal zu Preisen, also das Institut für Wirtschaftsforschung eben hat da ja auch dann Entwicklung Immobilienpreise, auch ein Index da gibt es dann quasi wieder, auch da muss man differenzieren, bei welchen Zeitraum gucken Sie an, da gibt es dann einen Satz, auf das Gesamtjahr gesehen fielen die Verkaufspreise 2023 im Vergleich zum Vorjahr. So, und wenn man sich aber das Chart dann eben genauer anguckt, dann sind die ja 2020, 21, 22 gestiegen, 22 Mitte war ungefähr der Peak. Und dann sind sie aber ziemlich ähnlich, so Januar 23, ja, da ist die Linie wieder relativ gerade. Und jetzt ist eben zu erkennen, dass wahrscheinlich die Preise ein bisschen aufgefangen werden. Ich habe mit so ein bisschen mit Finanzierung gesprochen, wo ich auch, also die auch wirklich große Volumen, den großen Blick auf den Markt haben, eine Aussage bekommen, Januar ging richtig ab, also Anzahl der Anfragen teilweise auf All-Time-High. Und das ist schon ziemlich spannend, weil wir ja wirklich gesehen haben, dass viel weniger Nachfrage nach Immobilien da war durch die gestiegenen Zinsen und die noch hohen Preise. Jetzt hat der potenzielle Immobilienkäufer gesehen, dass die Zinsen ein bisschen runtergekommen sind oder beschäftigt sich vielleicht auch initial gerade damit und stellt fest, die Rechnung ist vielleicht wieder ein bisschen besser. Also die Preise sind jetzt eben runtergekommen und die Zinsen ist auch wieder ein Stück runter. Und das ist ja immer die große Frage, hinter der wir so her sind. Ist da gerade eine Opportunität? Ist da gerade ein Fenster offen, das irgendwie besonders günstig ist? Vorher immer der Disclaimer, den wir immer machen, vergesst es, das perfekte Fenster zu treffen, das klappt eh nicht und das ist nicht das Spiel, was ihr spielen solltet, wenn ihr langfristig Vermögen aufbaut. Aber das ist jetzt so ein bisschen die Frage, dann auf die nächsten Monate gesehen, sehe ich noch irgendwie weiter runterkommende Zinsen, das hätte dann Einfluss, aber was man auf jeden Fall mal sagen kann, dass jetzt gerade Preise runtergekommen sind. Kann sein, da geht jetzt nichts mehr, die Preise bleiben jetzt, wo sie sind. Wie gesagt, auf dem Gesamtmarkt gesprochen, nicht auf einen Einzeldeal und ihr solltet langfristig denken, aber trotzdem, ja, die Preise sind gerade runtergekommen. Kann sein, die kommen jetzt nicht mehr runter, sondern die bleiben, wo sie sind oder erholen sich langsam und die Zinsen sind auch gerade ein Stück runtergekommen. Kann sein, dass ihr jetzt wieder am Immobilienmarkt feststellt, dass ihr mit deutlich mehr Interessenten um einen Deal kämpft, wenn ihr im Ankauf seid. Und kann auch sein, dass ihr, wenn ihr im Verkauf seid, Immobilien handelt, feststellt, dass die Nachfrage da tatsächlich wieder anzieht. Da habe ich auch mit vielen Kollegen so das Feedback bekommen, die quasi Immobilienhandel machen, so, ja, ich spüre wieder mehr Anfragen, mehr Nachfrage und so. Das ist aber gefühlt ein noch sehr vages Zeichen und hängt jetzt eben stark davon ab, gehen die Zinsen wieder ein halbes Prozentpunkt hoch, was durchaus sein kann, ne, weil die Banken jetzt schon eingepreist haben, dass Frau Lagarde dann jetzt auch mal wirklich von den Zinsen runterkommt. Wenn die das jetzt noch mal ein halbes Jahr verschleppt, kann ich mir gut vorstellen, dass dann die Bauzinsen doch wieder ein Stück hochgehen und dann wäre das wahrscheinlich schon nicht mehr so krass der Effekt, den ich gerade beschrieben habe. Also ist gerade relativ spannend, wie sich das einrüttelt, würde ich sagen. Gut, wie immer, ne? Geht rein, verhandelt gute Deals, kauft unter Marktwert, denkt langfristig, schreibt euch, wenn es eure Altersvorsorge ist, die Zinsen fest und dann kann euch das herzlich egal sein, was exakt die kleinsten Preisschwankungen im Jahr 2024 sind, sondern dann geht es um ganz andere Mechanismen, wie beispielsweise eben die Inflation, die langfristig für euch arbeitet. Gut, das zum Immobilienmarkt. Jetzt kommen wir zu unserem Portfolio, wo wir euch ja immer so gerne ein Update geben, was irgendwie passiert. Jetzt ist quasi sehr viel passiert auf strategischer Entscheidungsebene. Warum? Weil wir ein Format immer machen, einmal im Jahr. Es hat sich etabliert, finde ich absolut großartig. Wir machen sogenannte Offsites. Zuallererst mal treffen sich Stefan und ich zu einer Offsite, die immer große Freude macht, 2 Tage. Wo wir uns wirklich rausnehmen, wo wir nur darüber sprechen, über alle gemeinsamen Business-Unternehmungen, die wir so haben. Fangen immer an mit unseren großen Lebenszielen, die es gerade gibt, wo wir eigentlich hinwollen und gucken uns dann die Businesses an. Da gehört natürlich Immocation dazu, da gehören andere Investments dazu, die wir haben und da gehört natürlich allen voran unser Immobilienbestand dazu. Dann machen wir so eine Offsite im Übrigen auch mit Lara und Alex, mit den Geschäftsführern von Immocation, machen dann aber auch eben auch eine Offsite, um die soll es jetzt gehen, mit Bodo und Martin. Mit Bodo und Martin haben wir den Großteil unseres Immobilienbestandes, ich hoffe, ich sage es jetzt nicht falsch, ich glaube, wir haben zusammen 160 oder 180 Wohnungen, die wir zu viert besitzen, die wir gekauft haben in den letzten Jahren, die sich in Brandenburg und NRW befinden. Und da haben wir uns getroffen, 2 Tage, war ein sehr schönes Airbnb mit Billardtisch, Kicker und so weiter. Ich hatte das coolste Schlafzimmer abbekommen. Da war sogar Jacuzzi im Zimmer mit Blick auf die Berge. Kann ich nur empfehlen. Macht sowas. Ist total cool. Ist ganz anders. Wenn man so eng zusammenarbeitet, so viel zusammen investiert, dann ist das toll, wenn man 2 Tage an so einem Ort zusammen verbringt.
So, abends stundenlang am Kamin sitzen zusammen und wirklich mal über alles reden, was einem wichtig ist, gemeinsam in der Sauna rumhocken und so. Also das ist einfach, das kriegst du nicht ersetzt mit 3 Stunden Zoom-Call, die du dir irgendwie am Dienstagvormittag in deinen Kalender legst. Ne? Das kommst nicht an diesen Punkt der Verbindung und Beziehungsaufbau und sowas auch. Also es ist wirklich, wirklich, wirklich stark.
Ja, man tauscht zum Beispiel auch dann mal die aktuellen Blutdruckwerte aus und guckt, was man gerade auf der Gesundheitsebene macht und so. Also es ist insgesamt ein wertvoller Austausch.
Klopft Tipps von Papas ab, wenn man selbst einer wird und sowas. Genau.
Ja. Genau. Jetzt wollen wir gleich ein paar Einzelentscheidungen euch einfach erzählen, die wir getroffen haben, weil sie vielleicht für euch spannend sein können bezüglich unseres Immobilienbestands, geben dann ein bisschen auch kurz Einblick in die Zahlen, wo wir gerade stehen. Die haben wir natürlich alle auf Vordermann gebracht. Also wir haben zu Beginn der Offsite sind wir durch unser Performance-Tracking-Deck gegangen. Also für die Leute, die es nicht kennen, wir haben logischerweise eine große Excel, eine Bestandsübersicht. Da stehen Ist-Mieten drin, da stehen Soll-Mieten drin, da stehen Cashflows drin, da stehen Kosten drin, da stehen Bankraten drin und so weiter und so fort. Das wird auch relativ gut aktuell gehalten, würde ich sagen. Haben wir mittlerweile gut im Griff. Und es gibt parallel eine PowerPoint-Präsentation. Da gibt es 3 bis 4 Folien pro Mehrfamilienhaus. So eine Art Ankaufszahlenfolie mit, okay, da wollen wir hin. Dann gibt es eine sehr schöne Folie, die man auch gut für die Bank verwenden kann, die das Haus zeigt und die Vorher-Nachher-Bilder zeigt von den Wohnungen im Haus, weil wir da ja eben wirklich entwickeln und auf einem Zeitstrahl markiert, was unsere einzelnen Entwicklungsmaßnahmen waren. Und dann auch die Zahlen tatsächlich, was quasi die Miete war beim Ankauf, wo sie jetzt steht und so weiter. Dann gibt es eine Folie, die konkret die Entwicklungsmaßnahmen runterschreibt und beschreibt, inklusive dessen, was sie kosten und inklusive meiner Lieblingsdarstellung. Es gibt für jede Wohnung ein Kästchen in einer Farbe. Du lachst schon, weil ich bin immer der Farbenfan. Ich will es visuell schnell haben. Und ihr müsst euch vorstellen, ihr blättert auf eine Folie.
Ich gebe zu, dass es auf diesen Folien wirklich toll funktioniert.
Ja. Stell dir vor, ihr blättert auf die Folie. Ihr habt ein 12er Mehrfamilienhaus. Dann habt ihr dort 12 kleine Kästchen drauf. In dem Kästchen steht die Miete pro Quadratmeter drin. Also zum Beispiel 8,7 für 8,70 Euro pro Monat. Ja. Und dieses Kästchen hat die Farbe Rot, Gelb oder Grün. Rot wäre, da hat man wirklich irgendwie Stress mit dem Mieter, der zahlt nicht oder irgendwas. Gelb wäre, das ist noch die Ankaufsmiete. Das haben wir quasi so übernommen, das Mietverhältnis. Da würden wir im Rahmen der Möglichkeiten Mieterhöhung auch durchführen. Aber es ist eben gelb, weil meistens unter Markt vermietet. Und grün bedeutet, wir haben frisch neu vermietet, möglicherweise die Wohnung vorher renoviert und saniert und sind quasi auf der Zielmiete. Dann gibt es noch eine Folie mittlerweile, wir nennen es das Haus des Nikolaus, da ist das Haus in Strichen abgezeichnet und beschreibt den energetischen Zustand, also wo ist gedämmt, welche Heizung ist drin und so weiter, weil wir das ja auch für jedes Haus wirklich wissen müssen. Also und diese Folien sind wir, wie lange hat das gedauert auf der Offsite? Diese 4 Folien pro Haus, wir reden über, wie viele Häuser reden wir da? 20?
Ja, würde ich sagen, 20 Häuser sind das. Und, 20 Häuser. Wir haben den ganzen Anreisetag abends bis 22 Uhr und dann am nächsten Morgen haben wir auch pünktlich wieder angefangen und haben bis Mittag, also ich würde schon sagen, wir haben wahrscheinlich 8 bis 10 Stunden sind wir diese Folien durchgegangen.
Ja. Aber das war wirklich eine tolle Übung, haben dann auch alles aktualisiert, vor allem, da kommen wir gleich noch drauf, die Ist-Mieten, weil wir jetzt ja wirklich sehr viel konkreter dann immer wissen, was ist für eine Miete erzielbar an dem Standort. Mieten steigen ja über die Zeit und wir gehen ja in Neuvermietungen bei den Häusern. Das haben wir immer aktualisiert und logischerweise auch so ein bisschen das, was wir nicht so ein bisschen, sondern sehr konkret das, was wir investieren müssen. Und genau, das war dann erstmal das Basisbild und dann sind wir durch viele Einzelentscheidungen eigentlich durchgegangen und die würde ich sagen, erzählen wir mal jetzt und dann kommen wir quasi zum Überblick, was das dann in Zahlen bedeutet hat. Genau. Erstes Ding hier, Dinge zu Ende machen, hast du gesagt, hast du mitgenommen als eine Entscheidung.
Ja, also einfach nur Fokus. Die große Gefahr ist ja immer irgendwann, dass man überall neue Chancen sieht, wenn man unternehmerisch ein paar Jahre unterwegs ist und der Rattenschwanz von Dingen, die man anfängt, ist aber sehr, sehr lang. Wenn man 20 entwicklungsbedürftige Mehrfamilienhäuser kauft, bis die wirklich entwickelt sind, also bis sagen wir mal, was 150 Wohnungen saniert sind, weil wir wirklich quasi jede Wohnung sanieren, bis 70 oder 80 Balkone gebaut sind, bis ich weiß nicht, wie viele Dächer gemacht und Treppenhäuser aufgebügelt und Gärten und Grünbereiche schön gemacht und was auch immer sind. Also bis all solche Sachen gemacht sind, das dauert einfach. Und es bringt nichts, immer noch mehr Projekte anzufangen, solange diese Dinge noch nicht erledigt sind, weil wir haben, wenn wir über Sollmiete nachdenken und sowas, wir haben so viel Potenzial in diesem Portfolio, dass es zu heben gilt und dass sich heben lässt. Die Zeit ist einfach verdammt gut darin aufgehoben, diesen Job jetzt zu Ende zu machen. Und deshalb, wir haben über viele Möglichkeiten geredet, was man tun könnte, Strategien, die man jetzt fahren könnte. Wollen wir Handelsobjekte kaufen? Wollen wir betreutes Wohnen machen? Wollen wir, ich weiß nicht, was für Sachen machen, und haben dann aber am Ende relativ radikal entschieden, nein, wir bringen jetzt erstmal die Dinge zu Ende, die wir angefangen haben, um einfach viel, viel klarer wieder zu sehen, die Kalender wieder frei zu haben und dann die Dinge zu machen, die in dem Moment mit voller Energie versorgt am allerbesten funktionieren würden. Ne? Das ist also ein klares Nein zu jetzt massiv viele neue Immobilien kaufen oder andere Dinge gewesen.
Entschuldigung, ich möchte an der Stelle nochmal meinen Pitch wiederholen. Ich habe ihn, glaube ich, viermal gemacht, oder?
Ja. Du hast ihn mindestens dreimal gemacht, ja?
Also mein Wunsch erstmal oder die Opportunität, die ich gesehen habe, oder das, was ich glaube, was wir tun sollten, wenn wir eben die Kappa dafür hätten. Wir sollten Mehrfamilienhäuser kaufen. Wahrscheinlich in Brandenburg, in den Lagen, wo wir uns jetzt wirklich gut auskennen. Wir sollten sie entwickeln und mit einem Zeithorizont von in 12 Monaten wieder verkaufen. Und das muss man jetzt in den Kontext setzen, warum ich darauf komme. Jetzt würde ich das auf gar keinen Fall irgendeinem Einsteiger empfehlen. Kann sein, in 12 Monaten sieht der Immobilienmarkt doch nicht so aus, wie wir es jetzt glauben, ja, weil die Zinsen vielleicht doch irgendwie hochgegangen, wer weiß es. Und da darf man dann nicht in Verkaufsdruck kommen. Aber ich sage mal, wir könnten uns das mit Sicherheit leisten, dass wir sagen, wir kaufen Häuser, die wir die Idee haben, in einem Jahr wieder zu verkaufen. Und wenn wir sie dann 5 Jahre halten müssten, würden wir auch das tun. Ja. Warum habe ich das so hart gepitcht? Also die Idee von diesem Co-Invest mit Bodo und Martin, alles, was wir zusammen machen. Die Idee ist, langfristig Immobilien kaufen, im Bestand halten, Cashflow aufbauen. Wir haben das Projekt bedingungsloses Grundeinkommen genannt, dass da freier Cashflow rauskommt, von dem wir alle vier am Ende leben können und wissen, dass der immer zuverlässig rauskommt. Was mir nur aufgefallen ist, wir haben in den letzten Jahren speziell eben Bodo und Martin und mit der ganzen Struktur, die dahinter ist, einen unglaublichen Skill aufgebaut, Mehrfamilienhäuser zu entwickeln. Ich bin wirklich baff und begeistert, wie die beiden diese Häuser, ihr müsst euch das vorstellen, wie viele Wohnungen das sind, ne? Wenn wir da über 160, 180 Wohnungen reden, die man alle angeht, wenn das 20 Häuser sind, wo ich reingehen muss, Mietergespräche, Renovierung, Sanierung, in so einem kurzen Zeitraum unglaublich, was wir entwickelt haben, wie wir die Mieten steigern konnten und damit logischerweise auch massiv Werte gehoben haben. Und der Cashflow, den wir da rauskommen, das ist einfach etwas, was so ein bisschen verzögert eintritt, bis man den dann wirklich als freien Cashflow hat. Das ist einfach auch noch ein gutes Stück Arbeit. Und ich glaube einfach, es ist gerade wirklich, ja, Zinsen wieder ein bisschen runter, Preise gerade runter. Mein Gefühl sagt mir, es wäre sehr, sehr geil, sich nochmal 1, 2, 3 solche Häuser reinzuholen, aber nicht mit der Idee, sie langfristig zu halten, sondern zu sagen, hey, komm, hier machen wir jetzt einfach mal was, wo wir wissen, ein Haus kostet 500.000. Wenn wir da mit unseren Prozessen, Strukturen, mit dem, was wir in der Vergangenheit gemacht haben, bei den anderen Häusern durchgefahren sind, dann ist das 1 Million wert. Und dann verkaufen wir es und monetarisieren mal 500.000. So, das funktioniert, das machen wir auch an anderer Stelle, zum Beispiel mit unserem Co-Investor Sebastian Rothwinkler in Bayern, ne? Da kaufen wir Objekte wirklich jetzt mit diesem Ansatz an. Habt ihr auch bestimmt schon gehört in anderen Spaziergängen. Und das war so etwas, wo ich aber sage, boah, da haben wir eine echte Chance. Und fand das dann aber unglaublich gut und unglaublich wertvoll, dass wir zu viert dann dabei rausgekommen sind, sagen, wir haben einfach nicht, wir wollen Dinge wirklich zu Ende machen, wir wollen diese Entwicklungsschritte gehen, wir haben einfach noch so viele Projekte da am Laufen und das wollen wir lieber sauber machen. Und Fokus ist eben wichtig und deswegen bin ich total happy mit der Entscheidung, dass es in dieser Partnerschaft jetzt nicht zu dieser Strategie kommt. Aber ja, es war eine intensive Diskussion.
Ja, ich bin ja inhaltlich total bei dir, dass das eine tolle Opportunität wäre. Und da steckt ja eine große Lehre dahinter, die wieder auf dieses Thema Fokus geht. Also wenn ich heute eine Entscheidung treffe, bestimmte Dinge anzufangen, ne, dann zwinge ich mich möglicherweise in diesem Moment, wo ich das entscheide, dazu, dass ich heute in 2 oder 3 Jahren zu tollen Chancen Nein sagen muss. Das gilt einmal wirtschaftlich, weil ich mein Eigenkapital jetzt vielleicht gerade investiert habe und dann eine Chance, die womöglich noch viel besser wäre, in 2 oder 3 Jahren nicht nutzen kann. Und das kann genauso aber für Zeit gelten, weil Entscheidungen einfach diesen riesengroßen Rattenschwanz haben auf der Zeitachse, im eigenen Kalender und so weiter. Ja, und das macht immer ganz viel Spaß, unglaublich viele Dinge anzufangen und busy zu sein und jeder Chance nachzugehen quasi. Die große Gefahr ist genau, dass das dann passiert, dass man irgendwann so zersplittert in so vielen Dingen unterwegs ist, dass man das Gefühl hat, man muss jetzt eigentlich jahrelang nur an dem, was man schon angefangen hat, arbeiten, um irgendwie mal wieder Land zu sehen. Ne? Und ja, da muss man sich, glaube ich, immer wieder, man muss sich in dem Moment, wo man wieder begeistert von irgendeinem Thema ist, muss man sich halt ehrlich die Frage stellen, okay, was kann ich alles nicht machen, wenn ich das mache? Nicht nur jetzt, weil ich das Geld dann investiert habe, was kann ich in 2 Jahren nicht machen, weil wir immer noch zeitliche Nachwirkungen von dem haben, was wir da jetzt gerade anfangen. So, ne?
Ja, und trotzdem werden wir das mit Sicherheit tun, auch mit Bodo und Martin zusammen, weil dieser Skill, diese Fähigkeit, diese Häuser zu entwickeln. Also wenn ich mal grob behaupte, wir haben die Mieten von diesen Häusern seit Ankauf ungefähr 2021 haben wir die angekauft, haben wir die Mieten verdoppelt, dann haben wir den Wert dieser Häuser auch verdoppelt. Ganz unabhängig von jeder Marktphase, da ist es gestiegenen Zinsen, reduzieren das natürlich wieder so ein bisschen, ne? Aber einfach diesen Skill anzuwenden und auch dann kurzfristig zu monetarisieren, das ist das, wie auch wirklich viele Immobilieninvestoren wachsen. Ne? Und genau, deswegen bin ich sicher, wir werden das auch noch machen.
Ja, da bin ich mir auch sicher. Ja.
War den beiden auch wichtig, ne?
Auf die Agenda für die Offsite 2025 geschoben.
Genau, nicht, dass wir jetzt denken, sie wollen das nicht machen, sondern nur nicht in diesem Zeitpunkt, genau. Okay, also große Entscheidung, aber zumindest wahrscheinlich kürzer kommentiert, dass wir durchkommen. Sondervermietung sehen wir, ist profitabel, gehen aber nicht all in und machen jetzt überall Sondervermietung.
Ja, also was meinen wir jetzt da gerade? Primär Vermietung an Monteure, so ein bisschen Touristen. Das also jetzt quasi nicht so ein Modell, wo man irgendwie 6 Monate befristet vermietet, sondern schon wirklich so eher kurzfristig und bettenweise und sowas. Das funktioniert toll. Wir machen das jetzt, glaube ich, in 8 Wohnungen. Wir machen da jetzt 18 draus, ne, von der Größenordnung her. Das ist dann 10% unseres Portfolios, wenn wir damit fertig sind. Was waren das so? Um die 10.000 Euro pro Wohnung, die uns das kostet, eine Wohnung so herzurichten, dass sich das vernünftig umsetzen lässt. Amortisierung innerhalb von ungefähr 1 Jahr. Also die Mehrmiete durch dieses Modell sorgt dafür, dass innerhalb von 1 Jahr das Investment wieder drin ist. Ab dann produziert so eine Wohnung einfach dann sehr, sehr viel mehr Cashflow, als sie das sonst täte. Warum gehen wir da nicht all in? Das eine ist, es ist sehr, sehr zeitaufwendig. Man muss also dann überlegen, wer macht das Ganze? Das machen dann auch Bodo und Martin nicht selber, sondern das macht dann eine Mitarbeiterin. Wie viel kann die handeln? Ab dem Moment, wo man dann eine zweite braucht oder dann schon wieder Schnittstellen schafft, werden die Dinge gleich wieder viel komplizierter. Du hast auch so sprungfixe Komplexität so ein bisschen, wenn du solche Dinge machst. Für mich ganz persönlich ist aber einer der allergrößten Gründe, ich weiß, dass das Thema Monteursvermietung gerade rauf und runter genudelt wird, bis hin zu kompletten Ausbildungsprogrammen zu diesem Thema und Leute, die da ihr eigenes Geschäftsmodell drauf aufsetzen und sowas. Aber das ist per Definition ist das ein sehr, sehr begrenzter Markt, wie viele Handwerker auf Baustellen in Deutschland gerade eine solche Monteurswohnung brauchen. Und je mehr Leute in diesen Markt reingehen, desto mehr wird die Marge durch einen gegenseitigen Preiskampf um die Auslastung zurückgehen, bis zu dem Punkt, wo der Schmerz der Komplexität und der zu investierenden Zeit und des Aufwandes nicht mehr in der richtigen Relation zu dem Mehrerlös steht, ne, und es dann so unattraktiv wird, dass nicht mehr Leute reingehen. Und dann hat es quasi so einen neuen Normalzustand gefunden. Also kann sein, da gibt's oder gab es eine ganz, ganz große Opportunität. Aber ich bin felsenfest davon überzeugt, dass man jetzt nicht riesengroße Überrenditen mit Monteursvermietung die nächsten 5 oder 10 Jahre machen wird, weil der Markt das einfach ausbügeln wird. Dafür ist das ein zu enger Markt aus meiner Sicht.
Also es werden schon welche machen, glaube ich.
Es werden, ja, aber.
Ein paar, die sich an der richtigen Stelle, wo dann zum Beispiel auch dann viel gebaut wird und so, da eine Marktmacht erarbeitet haben. Das geht ja dann auch viel über, ja gut, ich kenne den, bei dem nehme ich dann gleich mal die nächsten 20 Zimmer für 6 Monate und so. Die wird es geben.
Ja, die wird es geben.
Aber genau, da haben wir auch nicht ein Objekt, wo wir sagen, wir haben das ja wirklich über die Objekte verteilt, getestet und das Gefühl ist nicht, dass auf den gesamten Bestand oder die Hälfte des Bestandes wir uns darauf jetzt wirklich spezialisieren sollten.
Ich würde einfach nicht mein gesamtes Business darauf ausrichten wollen. Dafür ist mir das ein Markt. Also weißt du, dieses Wohnen ist ein Grundbedürfnis, was uns ja so weit trägt innerlich in der Zuversicht, was das Vermieten von Wohnimmobilien langfristig angeht. Also ja, Unterbringung von Monteuren ist auch irgendwie ein wichtiges Bedürfnis, aber das ist halt einfach viel, viel kleiner, viel, viel variabler. Wer weiß, was genau in der Stadt in 5 Jahren an Bautätigkeit ist, ja oder nein, ne? Also keine Ahnung, jetzt sind wir Magdeburg, kommt das Intel-Werk und kommen solche Sachen, boah, dann ist geil, kommt sowas nicht, hat das aber auch einen Riesenimpact. Also ich würde da nicht all in gehen auf so ein Thema. So, das ist genau. Aber wir haben trotzdem entschieden, wir machen 18 statt 8 und da kommt dann schon cooler Cashflow raus. Also da bist du schon bei mehreren 10.000 Euro im Jahr, die da einfach mehr überbleiben, was schön ist in der Gesamtkalkulation. Ne?
Ja. Nächster Punkt, Verwaltung, Insourcing haben wir schon länger entschieden. Also wir haben alle Verwalterverträge gekündigt. Und
dickes Ende kommt jetzt, ja.
Man muss dickes umsetzen. Ende kommt jetzt. Jetzt sitzen wir in der Box. Martin beschäftigt sich quasi gerade mit der Software im Detail und mit wie viel DIN A4, wie viel Aktenordner?
Ja, also einfach. Ja, aber das zeigt ja auch, wie viel besser es man machen kann. Da kriegst du dann von den Hausverwaltern, die wir jetzt quasi dann, wo wir die Verträge beendet haben, kriegst du dann teilweise 20, 30 DIN A4 Ordner an Unterlagen zu irgendwelchen alten Häusern, ne? Und was glaubt ihr jetzt, wenn ihr das hört, was da drin ist? Also mit Sicherheit kannst du 80% davon in die Tonne schmeißen und die anderen 20%, die gehören digitalisiert in eine perfekt durchsuchbare, perfekt benannte Dateiablage, wo man die Dokumente in Zukunft innerhalb von 2 Sekunden findet. Es ist kein Wunder, dass Verwalter sich der Reihe nach verzetteln im Zeitaufwand und die Dinge nicht auf Kette kriegen, wenn das die Art und Weise ist, wie gearbeitet wird. Es kann nicht funktionieren.
Also ich glaube auch, dass wir das besser können selbst, die Frage haben wir uns ja oft gestellt und man kann da wirklich besser eigene Strukturen aufsetzen, auf jeden Fall in der Größenordnung. Was ich lustig fand, ich hatte jetzt mehrere Podcast-Interviews, zum Beispiel mit Thomas Schröder, mit Sönke Fröhlich, die ja super toll und erfolgreich investieren. Beide gesagt, sie haben super Verwalter, sie sind richtig happy. Und ich bebeige da, krass, okay, das habe ich eigentlich selten gehört. Also soll es geben und gibt es logischerweise auch und ist, glaube ich, auch ein guter Weg. Wir haben natürlich auch viel Entwicklungsarbeit gemacht, was dann schon Verwaltung, glaube ich, auch an die Grenze bringt. Aber der Schritt ist klar und ist gegangen und ich glaube, jetzt kommt es wirklich drauf an, da muss man richtig rein. Also wir haben selber auf der Offside, keine Ahnung, Viertelstunde, halbe Stunde, haben wir über das Digitalisieren von diesen Ordnern gesprochen, zu viert, muss man sich mal überlegen. Ne? Haben wir dann wirklich überlegt, wie macht man das denn, dass die nachher digital, wo muss man die physisch hinbringen, wer scannt die auf welche Art und Weise ein und beschriftet die, einfach weil das wirklich ein Pain war. Und davon wird es jetzt 100 Pains geben, wie genau, welche Datenfelder brauchen wir in der Software, wie laufen die Prozesse. Das müssen wir jetzt wirklich wirklich designen, aber da geht es am Ende um das Thema passives Einkommen. Ne? Also das ist, ich werde immer innerlich sauer quasi, wenn man überall liest, ja, das Einkommen ist ja nicht passiv und so. Klar ist das nicht, aber man muss es dann so aufsetzen, dass es passiv wird. Und das ist ja die Grundaufgabe eines jeden Unternehmers, egal was er macht, sich selber aus der Gleichung zu nehmen und dafür zu sorgen, dass das dann automatisiert läuft. Und das ist nicht Rocket Science. Ein Immobilienverwaltungsprozess ist nicht Rocket Science. Das ist nicht so komplex wie irgendwelche Prozesse, die jetzt hochinnovative Startups bauen, sondern das ist mit normalem digitalisiertem Handwerkszeug, also mit Handwerkszeug der Digitalisierung so ein bisschen, nicht so schwer abzubilden, aber man muss wirklich einmal im Detail rein und das machen.
Ah ja.
Grüße gehen raus an Martin, der das jetzt gerade tut.
Ja, das ist wirklich eine Herausforderung, aber da steckt so viel Potenzial drin, also was Passivierung angeht, aber auch, was meinst du, wie viel Geld liegen bleibt durch nicht erfolgte Mieterhöhungen, durch nicht sauber durchgefochtene Mieterhöhungen, durch verschleppte Neuvermietungen oder Mieterwechselprozesse, durch nicht ideale Mieterauswahl, durch, weißt du, diese Latte ist so unglaublich lang, das kostet alles so viel Geld, wenn diese Dinge nicht richtig gemacht werden. Man muss es nur aufsetzen und dann kann man Mitarbeiter, glaube ich, wirklich gut bezahlen, die diese Prozesse hinterher leben und trotzdem rechnet sich das im Vergleich zu einer mittelmäßigen oder schlechten Verwaltung. Und wir haben trotz vieler Versuche es leider nicht hinbekommen, für ein so komplexes Portfolio die eine wirklich gute Verwaltung zu finden.
Ja. Nächstes Thema, energetische Modernisierung, Sanierung. Ich möchte es kurz zusammenfassen, was eigentlich könnte man so bei 3 Szenarien rauskommen pro Objekt. Und wichtig, wir haben das intensiv diskutiert. Ne? Wie sehr müssen die Häuser jetzt ready für 2040, 2045 sein? Ich glaube, wir beide waren immer noch stärker auch auf dem Punkt, das kommt auf alle Fälle. Ja? Also wir brauchen uns nicht vor diesem Thema in Gänze wegducken, sondern wir brauchen schon einen Plan. Wenn unsere Immobilien werthaltig sein sollen in 2040, 2045, müssen sie irgendwie CO2-neutral werden. Trotzdem ist alles viel weniger Zugzwang und hitzig und man muss jetzt in diesem Jahr was machen und so weiter, als man denkt. 3 mögliche Outcomes eigentlich. Du sagst quasi, okay, ich tue jetzt erstmal einfach gar nichts. Oder ich fange jetzt an mit einem Fahrplan, der wahrscheinlich sich auf zuerst Dämmen bezieht. Oder Schritt 3, ich gehe jetzt die ganz große Nummer an und versuche das jetzt gleich alles top ready zu machen, inklusive neuer Heizung und so weiter. Letzteres haben wir für kein Haus entschieden. Macht einfach jetzt keinen Sinn, so viel Geld zu investieren in ein Haus, weil das auch nicht nötig ist. Man kann mit Dämmung und kleinen Maßnahmen oder auch größeren Maßnahmen, aber in gute Energieeffizienzklassen kommen, die einen sehr weit tragen. Und am Ende dann nachher noch die Gaszentralheizung durch eine Wärmepumpe zu ersetzen, ist gar nicht mehr der große Punkt. Also wir haben für viele Häuser, gehen wir den zweiten Weg. Wir gehen aber auch für einige Häuser, hauptsächlich auf NRW bezogen, den ersten Weg, dass wir erstmal gar nichts tun, weil wir auch also wirklich einen Unterschied haben. Es ist jetzt auch wirklich pro Objekt sehr, sehr speziell, sehr unterschiedlich, aber trotzdem so ein bisschen gruppiert. Ich sehe so einige Häuser, die wir in NRW haben, wirklich Nachtspeicheröfen, also nicht gedämmt und Nachtspeicheröfen, was auch bedeutet, ich habe quasi keine Rohre in dem Gebäude und so. Ich hätte ein Riesenprojekt vor mir, wenn ich das jetzt mit einer Zentralheizung, möglicherweise eine Wärmepumpe irgendwie ausstatten will und dämmen will. Da muss ich wirklich sehr viel investieren. Wir haben uns dann auch unsere Quadratmeter Kaufpreise angeguckt und geguckt, was wir zusätzlich da investieren würden und was Mieterwartungen sind und haben das ein bisschen so ins Verhältnis gesetzt und quasi das schlechtestmögliche Haus, was diese Verrohrung noch gar nicht hat, das dann jetzt auf irgendwie in den nächsten 3 Jahren auf den perfekten Stand zu bringen, das macht überhaupt keinen Sinn, lohnt sich gar nicht. Ne? Die Häuser, wir haben einige Häuser, wo schon ein bisschen was gedämmt ist, wo wir zusätzlich was dämmen, die auch schon Zentralheizungen haben, da kann man jetzt wirklich den Weg gehen und es passt quasi auch dazu, dass die dann auch eher in den Lagen stehen, wo wir eine größere Erwartung an die Mietentwicklung haben. So, ne? Da werden wir das machen. Das kann man so zusammenfassen.
Ja, nee, bin einig. Ja, genau.
Gut, dann lass uns gleich rübergehen zu quasi jetzt das Thema nicht nur auf energetisch sanieren bezogen, sondern muss man ein bisschen erklären. Wir haben eben das Portfolio, also 1 in Brandenburg, also Häuser in Brandenburg und Häuser in NRW. Die Häuser in Brandenburg sind um Berlin rum, teilweise eine Stunde Fahrzeit, teilweise eine halbe Stunde, zum Beispiel Bernau, zum Beispiel Eberswalde, zum Beispiel die geheime Stadt, die, glaube ich, Bruno Martin immer noch geheim halten wollen.
Sie ist nicht mehr geheim, aber
wir reden. Ich glaube auch nicht, sie ist geheim, aber da haben wir quasi ein Portfolio von Häusern und wir haben es in NRW mit Schwerpunkt Essen, aber auch Wuppertal und auch einzelne Wohnungen und so. Wir haben dann wirklich, also wir haben uns erst erst quasi den Brandenburg-Teil angeschaut und sind ein bisschen in die, wie ich es gerade schon gemacht habe, Quadratmeterpreise reingegangen, was müssen wir noch zusätzlich investieren, was sind die Mieten und das Gesamtbild, was sich da so für mich ergeben hat. Wir haben da eine unglaublich gute Mietentwicklung gesehen, was im Übrigen auch schon wirklich erkennbar war beim Ankauf. Ne? Das war mit diesem Dynamikrang und so, man wusste schon, Berlin strahlt aus und das hat wirklich sensationell funktioniert. Da Eberswalde hatten wir, glaube ich, 8 Euro als Sollmiete angenommen beim Ankauf von den Häusern irgendwie 2020 so um den Dreh und sind in der Neuvermietung bei 13 Euro jetzt problemlos. Also natürlich eine sanierte Wohnung. Ne? Aber das ist schon deutlich mehr als wir dachten und da ist wirklich eine dynamische Mietentwicklung und da macht eine Investition quasi dann auch eben energetisch, aber grundsätzlich eine Aufwertung Spaß. Wird also eine Wohnung bei einem solchen Haus von uns leer, dann, wir nennen es den BMMS-Standard, ja, dann wird da ein toller Standard angelegt, wir sanieren die Wohnung wirklich gut, wir kümmern uns um alles beim Haus.
Aber quasi wie Schema F, ne? Also es ist quasi das gleiche Bad, der gleiche Boden, ist aber dasselbe, was wir durchziehen in den Wohnungen, ne?
Genau, aber kümmern uns auch um Gemeinflächen wie Treppenhaus, Gärten und so weiter, Müllanlagen, bauen ja auch Balkone an zum Beispiel, so, machen da eben auch Dämmung, wenn wir jetzt gerade Balkone anbauen in Joachimsthal, wo dann die ganze Fassade, dann wird da gedämmt und so. Also da machen wir wirklich viel, da entwickeln wir viel, weil wir das auch wirklich in den Mieten sehen. Und ich sage nur ein paar Zahlen, weil das fand ich dann ganz, ganz spannend, quasi zu gucken, okay, was haben wir denn insgesamt auf einen Quadratmeter dort irgendwie investiert? Und wir haben da wirklich jetzt alle Maßnahmen drin, inklusive der energetischen Dinge, exklusive Wärmepumpen, ne? Also Heizungsaustausch ist für uns Future-Thema, was dann auch sehr in sich nochmal rechnet mit Modernisierungserhöhung und so weiter. Gar nicht der große Punkt, aber also energetische Maßnahmen plus wirklich alles, was an den Häusern, Gemeinflächen plus Wohnung gemacht werden muss. Und haben dann, ich suche jetzt nur ein paar raus, also eben hier in der geheimen Stadt, ja, da wissen wir, dass wir für 10 Euro plus vermieten können. Da haben wir dann ein Haus, da haben wir tatsächlich mit allen Investitionen nachher 1.000 Euro auf den Quadratmeter bezahlt. Das ist, glaube ich, mit der beste Deal, den wir da haben. Das ist natürlich sensationell. Also du kannst mal parallel ausrechnen, was das ungefähr für Mietrenditen sind vielleicht.
Das sind 12%.
Also genau, 10
mal 12 auf 1.000. Ja.
Das sind 10 mal 12 auf 1.000 sind 12, genau. Dann haben wir...
Hast du das jetzt gerade in den Taschenrechner eingetippt?
Nee. Ich hab's nur nachvollzogen. Und ein anderes Haus, da haben wir 1.600 auf dem Quadratmeter, die wir brauchen. Da bauen wir auch das Dach aus und so. Und das fühlt sich auch gut an. Also 1.600 auf dem Quadratmeter zu bezahlen an einem Standort, jetzt recht, das machst du auch im Kopf?
Ich wollte gerade, es wäre jetzt sehr peinlich, wenn ich das falsch mache, als in 7,5, weil es weiß also,
so, das ist dann quasi ein 7,5%er, ne? Und das fühlt sich ja auch wunderbar an mit, wie gesagt, der heutigen Miete, die wir erreichen können, in dem Wissen, wie sehr die Mieten gerade steigen, dass das in 5 Jahren sehr wahrscheinlich noch deutlich besser ist. Aber das ist also eine Range, auf eine gute 10-Euro-Miete kommen mit 1.600 auf dem Quadratmeter, super. Diesen Weg gehen wir. Andere Häuser aus Eberswalde, da sind wir bei 1,6, 1,7 auf dem Quadratmeter. Also quasi auch, wie bei dem anderen Haus gerade. Nur da wissen wir schon, dass wir in der Neuvermietung heute bei 13 Euro sind. Ja, du rechnest wieder schnell im Kopf. Aber das macht auf jeden Fall sehr aber viel.
Ich wollte gerade noch eine Zahl raussuchen, die ich zu dir gleich was sagen wollte. Was wolltest du gerechnet haben? Bitte 13 Mal?
Also genau, 13 Euro auf den Meter auf, sagen wir mal, 1.700 Herstellungskosten quasi.
7,6.
Das macht ja jetzt nicht so viel Sinn, oder? Wenn das vorhin...
Doch, 120 auf 1.600 ist 7,5 und 130 auf 1.700 ist...
Nee, wir haben 13 Euro auf den Quadratmeter jetzt Miete.
Ah, das 13 mal 12, das ist mein Fehler, 9,1 oder 9,2. Genau.
So, das ist quasi No-Brainer, das macht logischerweise Sinn. Also ganz abstrahiert kann man sich die Frage stellen, möchte ich an so einem Standort in Brandenburg, einer Stadt, die so von Berlin Stunde Fahrzeit weg ist und Bevölkerung entwickelt und so sich am gut entwickeln ist, finde ich es gut, wenn ich da Immobilien für 1.600, 1.700 auf einen Meter saniert, inklusive auch Dämmung und so weiter habe. Logischerweise finden wir das gut bei Mieten von 13 Euro.
Yes. Ja.
Und das sehen wir dann auch gleich in Summe, wenn wir Zahlen machen, dass das logischerweise dann auch im Cashflow und so weiter Freude macht. So, und jetzt eben im Unterschied zu NRW, wir haben dann auch mal für ein Haus, haben wir mal gesagt, jetzt hauen wir mal alles raus, was wir an diesem Haus tun müssten. Und das Haus kommt von einem schon schlechteren Zustand.
weil es eben das Nachtspeicherproblem hat und dadurch wäre dann auch wären die Maßnahmen sehr viel aufwendiger, müsste man relativ viel investieren. Dann kämen wir auf irgendwie 2000 Euro auf den Quadratmeter, die wir in Summe, also inklusive dem, was wir ursprünglich bezahlt haben, was teilweise deutlich günstiger war im Übrigen, ja, macht auch Sinn, haben aber dann eine Mieterwartung aktuell von 8 Euro, vielleicht 9 Euro und haben nicht die Fantasie, dass da so ein Mietsteigerungspotenzial drin ist. Haben dann auch noch ein paar andere erfahrene Investoren von den Lagen und so weiter gefragt, die bei ähnlichen Dingen rauskamen, gesagt haben, naja, also diesen Häusern in Essen jetzt da wirklich zu investieren, das kriegst du jetzt auch in einem Exit-Falle nicht. Das kriegst du jetzt auch in der Mietentwicklung wahrscheinlich nicht. Und deshalb gilt für NRW Cashcow jetzt, weil die sind super, die Cashflows, weil wir sehr günstig angekauft haben und mit den Mieten funktionieren die wunderbar. Aber eine Investition macht zum jetzigen Zeitpunkt nicht so viel Sinn.
Ja, zumindest keine über das für eine dauerhafte, vernünftige Vermietung hinausgehende notwendige Niveau.
Ne? Und das machen wir auch, das nennen wir BMS Light. Ja? Ja. Also da wird das Nötigste gemacht, was für die Vermietung nötig ist. Ist auch teilweise ein anderes Mieterklientel, schwierigere Lagen so, muss man einfach sagen, ne? Wo das dann auch aber trotzdem für die Vermietung eben ausreicht.
Also die sind total in Ordnung, die Wohnung. Ne? Also da auf jeden Fall wäre ich da als Student sofort eingezogen. Nur wir geben uns halt nicht die Mühe, dass die wie aus dem Hochglanzprospekt quasi glänzt, wie wir das bei den Wohnungen in Brandenburg machen, die wirklich toll ausschauen, ne? Was man auch wirtschaftlich sehr effizient hinbekommen hat. Wir haben uns das ein bisschen ja auch wieder Vorlage gelegt und gesagt, lass uns mal in 5 Jahren schauen, ob wir strategisch eine Richtungsänderung machen müssen, ob sich da etwas signifikant zum Beispiel in Essen ändert, was unsere Wahrnehmung der einzelnen Stadtteile, der Gesamtdynamik und so weiter und so fort ist. Kann sein, in 5 Jahren sagen wir, nee, wir bleiben bei der Strategie. Kann sein, wir haben das Gefühl, okay, jetzt bewegt sich da was in die Richtung und wir wollen vielleicht doch stärker in die Wertsteigerung da reingehen und die Mietsteigerung reingehen.
Ne? Genau, aber den Immobilien sinngemäß Geld hinterherwerfen macht zum jetzigen Zeitpunkt keinen Sinn, weil wir es nicht wieder sehen würden. Ja. Und wir bekommen gleich noch dazu, aber wir haben da auf das Portfolio, ich gucke gerade hier eine Miete von 226.000 im Jahr und eine Bankrate von 60.000. Wenn man dann noch ordentlich Kosten und so abzieht, haben wir aber gesagt, das ist ungefähr ein Cashflow von 90.000. Ja. Wenn ich jetzt mal nicht 5, sondern 10 Jahre in die Zukunft gehe, dann verdient das ja auch 900.000 Euro, ne? Ja. Diese Portfolio-Teil. So, das geben wir jetzt nicht aus, sondern das verdienen wir jetzt erstmal.
Ja, das ist übrigens lustig, ne? Also, weil es gibt ja auch am anderen Ende, es gibt auch in München Wohnungen, in die du auch nichts investieren würdest. Also energetisch vielleicht, wenn du musst, aber da ist quasi so viel Nachfrage, dass es keine Rolle spielt. Also du kriegst dieselben Miete, also du hast sowieso 500 Anfragen auf die Wohnung für beliebige Mieten, ne, wo du dir dann einmal überlegen darfst, wie weit du in irgendwelche Graubereiche mit Mietpreisbremse oder sonst irgendwas reingehst, wo manche Leute ja dann auch einfach wirklich sagen, es ist mir egal, ich vermiete einfach auf Marktniveau, ne? Das ändert einfach gar nichts, ob du jetzt die Wohnung noch schön gemacht hast oder nicht. Du kannst sie gerade so lassen, wenn du möchtest. Ne? Es ist interessant, wie es quasi genau dazwischen so dann mit Eberswalde zum Beispiel so Orte gibt, wo es halt wirklich einen Unterschied macht, wo es unglaublich Nachfrage und Chancen gibt für gut gemachten Wohnraum. Ne? Das ist eigentlich spannend so. Und daneben ist so U-Shape irgendwie oder andersherum quasi. Ne? Echt interessant.
Ja, voll. Ja.
Ich wollte einen Punkt übrigens noch machen. Auch eine Sache, die wir uns ja auch noch angeschaut haben, war die Sollmieten. Ne? Also wir haben einfach jetzt mal einmal Haus für Haus durchdiskutiert, was bekommen wir denn jetzt heute am Markt, wenn wir das sauber neu vermietet haben. Und vorher hatten wir da die Zahlen aus dem Ankauf noch drinstehen. Was haben wir damals gedacht, was wir am Markt bekommen, wenn wir es neu vermietet haben? Und alleine dieses Gap ist über 200.000 Euro groß.
Zu vor einem Jahr rückwärts, ne?
Ja, zu vor einem Jahr, wobei da waren teilweise die Ankaufsmieten von vor 2 Jahren, die Ankaufssollmieten noch drin. Aber einfach, wie krass, wenn ein Markt durch Inflation und solche Dinge sich in den Mieten stark nach oben entwickelt, wie krass das durchschlägt, wenn du so einen Bestand hast. Ich habe vorhin eine andere Rechnung noch kurz gemacht. Wir haben in Summe über die ganzen BMMS-Gesellschaften ungefähr 1,3 Millionen Euro Miete. Da sind jetzt das ganze NRW-Portfolio mit da drin und so weiter und so fort. Also nicht nur diese eine BMMS-Gesellschaft mit Brandenburg und so. Ich wollte nur eine Rechnung mal machen. Ne? Also wenn Mieten dazu führen, dass oder Inflation dazu führt, dass die Mieten um 20% steigen, weil das ist mal alles in Deutschland wird 20% teurer und auch die Mieten, dann werden aus 1,27 Millionen Euro werden 1,54 Millionen Euro. Das sind 254.000 Euro mehr, während gleichzeitig unser Cashflow von ungefähr 570.000 Euro, den er jetzt da gerade im Soll beträgt, ne, dann auf 820 steigen würde. Also worauf ich hinaus will, ist, dieser ganze Effekt mit Inflation und Mietsteigerung, der wirkt ja immer auf alles, was du hast, auf die Gesamtmiete, ne? Aber Rate an die Bank, du hast das auch mit so einem Diagramm irgendwann mal so geil dargestellt, Rate an die Bank ändert sich nicht, Kosten machen nur einen relativ kleinen Teil aus, wo die Inflation wirkt. Also 20% Mietsteigerung, 20% Inflation führt dazu, dass der Cashflow, den du über hast, 40-50% höher ist, aber du selber musst ja bei deinen Lebensausgaben auch nur 20% Geldanwertung in Kauf nehmen und der Rest ist mehr reale Kaufkraft, ne? Also ja. Die Magie von Sachwerten mit laufenden Erträgen, die quasi inflationsindexiert sind, wenn man so möchte. Das ist aber der Hammer.
Pass auf, ich mach genau den Punkt einmal jetzt wirklich konkret in den Zahlen, weil wir die uns dann ja auch auf der Offsite angeschaut haben und ich die hier gerade rausgeschrieben hatte. Also wir reden jetzt über die Häuser in Brandenburg. Die Häuser in Brandenburg haben aktuell Mieteinnahmen im Jahr von 680.000 Euro. Ich behaupte es mal pauschal, wir kamen da von der Hälfte oder so. Ja? Wir wissen, wenn jetzt jede Wohnung neu vermietet wäre zur Marktmiete, das haben wir wirklich ausführlich eben in dieser Session ganz am Anfang von der Offsite aktualisiert, dann wären das nicht 680.000, sondern dann wären das 880.000 Euro Miete. Also heute schon, würden jetzt quasi morgen alle Mieter ausziehen und wir zur Marktmiete vermieten, also alle, die noch nicht auf Marktmiete sind, wären wir bei 880.000. Da ist also nicht drin als Sollmiete, wie steigern sich die Mieten noch die nächsten 5 Jahre, sondern das ist, was wir konkret wissen aus eigener Vermietung, dass das eigentlich schon in diesem Portfolio steckt. Die Bankrate auf diesen Teil des Portfolios ist 292.000 Euro. Und das ist sensationell. Und beim Ankauf, wie gesagt, keine Ahnung, ich glaube, wir waren bei den 680.000 vielleicht bei der Hälfte oder so. Da waren wir also ein bisschen über der Bankrate. Das hat nicht so wirklich Spaß gemacht. Ja. Jetzt haben wir die Entwicklungsarbeit durchgeführt und die Mietentwicklung. Und jetzt ist genau das der Effekt von dem Diagramm, was du gerade auch angesprochen hast.
Ja, und wenn in 5 Jahren die Miete nicht 880.000 ist, sondern 1 Million, und wenn die in 10 Jahren 1,2 Millionen oder sowas ist, ne, was einfach wunderbar sein kann, ist die Bankrate immer noch 290.000, weil wir uns die ganzen Bankraten 15 oder 20 Jahre festgeschrieben haben.
Ja, fairerweise nicht ganz, weil wir ja investieren müssen. Also wir wissen auch jetzt schon.
Wenn wir es rausfinanzieren, ja.
Genau, weil wir investieren müssen und das Geld uns von der Bank holen, dann geht die Bankrate auch ein bisschen mit hoch. Aber auch da haben wir quasi Rechnungen schon gemacht und haben auf dieses ganze Portfolio quasi ausgerechnet, wie viel müssen wir denn investieren. Wir wissen ja, bei welchen Wohnungen haben wir noch nicht saniert, was müssen wir alles energetisch machen und so. Und das rechnet sich in Summe eben massiv, weil die Mietsteigerung deutlich höher ist. Also wir haben, glaube ich, ausgerechnet, das wäre eine Investition, es wäre ein guter 7%er, die Investition an sich, die wir tätigen, auf Basis der heute erzielbaren Miete. Ja. Und dann ist das energetisch saniert und jede Wohnung gerade frisch saniert und die Gemeinflächen gemacht.
Ja, und das ist ein 7%er nur auf die laufenden Mietsteigerungen, aber ja nicht auf die Wertsteigerung, die du instant mit so einer Sanierung jeweils an dem
Gebäude durchführst. Ja, und auch nicht darauf, dass in 2 Jahren die Mieten wieder höher sind.
Ja.
So. Also das macht auch wieder den Case. Es lohnt sich einfach wirklich in diesen Teil des Bestandes zu investieren. Ich mache die Zahlen weiter. Wir haben dann noch in NRW in einer anderen Gesellschaft, wo wir, das sind so ein bisschen Spezialobjekte, die haben Sozialbindungen, die Wohnungen, also die dürfen wir quasi noch nicht in den Mieten steigern, wissen aber, dass die da in ein paar Jahren rauslaufen. Da haben wir 130.000 Euro Mieteinnahmen und 61.000 Euro Bankrate. Also wunderbar, aber mit dem Teil des Portfolios haben wir uns nicht groß beschäftigt, ne? So. Und dann haben wir eben die Wohnungen in NRW, über die wir jetzt vorhin die ganze Zeit gesprochen haben, mit Essen, mit Wuppertal, wo es einfach nicht wirklich Sinn macht aufzuwerten. Und die Zahlen hatte ich, glaube ich, schon gesagt, da haben wir 226.000 Euro Mieteinnahmen gegen aktuell 60.000 Euro Bankrate und würden auf Marktmiete gute 240.000 Euro Mieteinnahmen haben. Ne? Da sieht man auch schon, da ist dieses, unsere Einschätzung auch, was in der Ist-Miete möglich ist, ist nicht, also da ist nicht mehr so viel Potenzial drin, wie in dem Teil des Portfolios in Brandenburg. Ne? Aber ganz wichtig, die sind halt jetzt super Cashflow-positiv und bleiben das logischerweise auch. Also der beim Ankauf waren die einfach noch günstiger und die Renditen besser, während wir die anderen quasi hinentwickeln mussten, aber die überholen dafür die dann jetzt auch. Genau, in Summe, um quasi die große Klammer zu ziehen, weil das ist ja die Frage, die wir uns dann auf der Offside immer stellen mit Bodo und Martin, wir sind ja angetreten mit dem Projekt bedingungsloses Grundeinkommen, haben wir jetzt einen Cashflow, bevor ich die Zahl sage, Stefan, willst du sagen, wie sich der einmal ermittelt?
Dass wir ja, also Miete, Kaltmiete minus Kosten für Verwaltung minus Rücklagen, die wir bilden, für die Instandhaltung, die dauerhafte Instandhaltung der einmal aber bereits entwickelten Häuser minus die Rate an die Bank, also Zinsen und Tilgung. Heißt also, zusätzlich zu dem Cashflow machen wir auch noch Vermögensaufbau durch das Tilgen der ganzen Darlehen. Aber das ist die Rechnung.
Genau, das kann man aber sagen, ist fairer, echt fairer, freier Cashflow. Ist in dem Moment 330.000 Euro pro Jahr für 4 Leute. Würden wir eben auf das Mietpotenzial heben. Also es kommt ja nie zu dem Zeitpunkt, dass wir jetzt alles auf Marktmiete heben, sondern die Marktmiete läuft weiter hoch und wir entwickeln und machen weiter, dann wären das 570.000 Euro Cashflow für 4 Leute.
Ja, dafür machen wir den Job, ne? Also nicht für das, genau. Was jetzt, das ist jetzt nur irgendein Zwischenergebnis, wo wir gerade stehen, aber da kommt am Ende raus, das war ja immer das Ziel, ein Konzerngehalt, wie wir das damals hatten, in etwa einfach nur als Überschuss aus den Immobilien im Hier und Jetzt mit all der Möglichkeit, dass sich das ja beliebig dann weiter steigert, ein paar Jahre weiter in die Zukunft. Ne?
Genau, wie funktioniert das? Wenn wir jetzt mal sagen, wir haben da in absehbarer Zeit 600.000 Euro Cashflow durch 4 macht 150 für jeden. Das wird dann ja noch versteuert, aber in einer VV GmbH, also mit nur 15%. Das, was dann übrig bleibt, können wir in die Holdings schieben.
Das ist quasi steuerfrei, dieser Schritt.
In die Holding-Schiene ist steuerfrei, aber vorher haben wir einmal 15% Steuern bezahlt. Also jetzt nicht so wie als Angestellter, wenn man 150 Jahresgehalt hat, zahlt man ja Spitzensteuersatz deutlich mehr.
Du kannst
mehr.
Es aber auch noch nicht ausgeben in der Holding.
Du kannst es in der Holding dann nicht ausgeben, du musst es aus der Holding dann irgendwann rausbekommen, kannst entscheiden, wann und wie du das quasi ausschüttest.
Wenn du es ganz simpel bis nach privat ausschüttest, hast du am Ende auch ungefähr 40% Steuern bezahlt.
Ja.
Damit ist es quasi vergleichbar mit einem angestellten Bruttogehalt, aber du kannst zu jedem Zeitpunkt entscheiden, dass du die Steuer anders gestalten möchtest, Dinge in andere Jahre schieben bei der Privatausschüttung, steueroptimiert thesaurieren, kannst mit IABs und Ähnlichem die Ausschüttung steuerlos werden. Also ja, am Ende also besser als dasselbe als Bruttogehalt aus dem Arbeitnehmerjob.
Ja, also in Summe, wir könnten nicht dankbarer sein, dass wir mit Bodo und Martin arbeiten dürfen und so einen tollen Immobilienbestand haben. Fühlt sich unglaublich gut an. War eine ganz tolle Offside und ja, glaube der Weg nach vorne für 2024 mit BMMS ist klar.
Ja, kurzes gut. Update noch zu Magdeburg. Ihr wisst, da haben wir ein 24-Parteien-Haus umfangreich saniert.
Andere Partnerschaft, ne?
Nicht mit andere Corona. Partnerschaft über die Vermietungssituation, dass wir da sehr, sehr happy jetzt sind mit den Marktmieten und sowas auch schon gesprochen, weit über dem auch, was wir da ursprünglich mal geplant hatten. Nur ein letztes kurzes Update gerade dazu. Wir hatten noch eine Förderung offen, weil wir da ja erstmals eine Zentralheizung mit erneuerbarem Energieanteil und Wärmepumpen, die auf dem Dach stehen, eingebaut haben und haben jetzt die volle Förderung von der BAFA bekommen. Das, was wir damals ursprünglich mal als Maximum uns beantragt hatten, wurde jetzt auch tatsächlich ausbezahlt. Warum erwähne ich das? Weil das bei so einem komplizierten Projekt mit so vielen Dingen, die da gemacht werden und die auch, also wo der Handwerker, der die Heizung einbaut, eigentlich auch irgendwie noch die Stränge einbaut, die aber irgendwie auch einfach nur für Warmwasser verwendet werden und dann gibt's noch irgendwelche Handwerker, die Hilfsdienstleistungen machen, die ganzen Wohnungen sanieren, aber irgendwie ein Teil davon eigentlich ja auch auf die Heizung entfällt, die das erste Mal verlegt wird. So, das ist, wenn man sich da keine Mühe mitgibt, sehr, sehr schnell in einer Kategorie von, du kriegst ein Ablehnungsschreiben nach dem Motto, du hast halt einfach das Haus saniert, das hat nichts mit dem zu tun, was hier förderfähig ist und nett, dass du ein paar Rechnungen hast, wo auch ein Heizungsbau als Unternehmen draufsteht, aber dafür zahlen wir jetzt nicht diese Förderung aus versus, also ich habe da ein wirklich kleines Mammutsprojekt draus gemacht und habe Tage und Tage da reingesteckt, das so perfekt aufzubereiten, dass das eindeutig sauber nachvollziehbar ist. Und gerade so dieser erste Moment, wo da jemand drauf schaut, er die Zusammenhänge so versteht, dass es in die richtige Kategorie fällt. Also auf keinen Fall tricksen oder auf keinen Fall bescheißen, ne? Aber einfach demjenigen helfen, dass er die Zusammenhänge sauber versteht, was jetzt eben dazu geführt hat, dass knapp 350.000 Euro an uns ausbezahlt werden. haben oder nicht haben. Also das ist verdammt viel Geld und da in solchen Momenten lohnt sich das einfach sauber zu arbeiten und nicht mal eben schnell, ich lade hier meine PDF-Dateien, so wie sie vom Handwerker kamen, hoch und hoffe, dass die BAFA dann schon versteht, was los ist und dass das gut geht. So, ne? Das war einfach für mich, ich habe einen Strich auf meiner langen Liste von Fällen gemacht, wo ich mir bei solchen Dingen sehr, sehr viel Mühe gebe und dann in aller Regel auch das rauskommt, was ich haben will. Und genau, das wollte ich nur einmal teilen, lohnt sich.
Genau, ja. Vielen Dank an dich mal wieder für die Akribie, wirklich. Ne? Sowas macht dann einfach den Unterschied. Ja. Und auch danke an Tobi, ne? Also Tobi Christiansen hier von Immovisory ist hier der Co-Investor, mit dem wir dieses Haus gemacht haben, war ein krasses Projekt. Ne? Da haben wir nämlich von Nachtspeicherofen auf komplette Stränge inklusive Wärmepumpe und so weiter einmal die ganz große Nummer gemacht.
Überlegt man sich gut, ob man das ein zweites Mal macht, gerade.
Ja. Einfach aufgrund der Projektkomplexität, aber jetzt ist halt auch echt geiler Wohnraum an einer sehr geilen Lage. Okay, aber quasi das nur als Randnotiz. Dann nächste Rubrik, jetzt kommen wir gleich zum Mindset, und da haben wir zwischendrin immer noch Rubrik Immocation. Was ist erwähnenswert? Ich glaube, einmal ist erwähnenswert, dass es Sinn macht, ein Restnutzungsdauergutachten erstellen zu lassen.
Ja, also bei uns beginnen jetzt gerade wieder so ein bisschen Steuerwochen, wo wir sehr, sehr viel Inhalte mit dem Martin Richter machen. Wer die nicht kennt, also unserer Meinung nach der beste Steuerberater für Immobilieninvestoren in Deutschland, selber Profi-Investor mit vielen Millionen Euro Immobilienbestand, alles, was der erzählt, macht er selber. Das ist ein Riesenunterschied zu den vielen, vielen Steuerberatern, die keine Immobilien haben oder das gar nicht verstehen selber. Ein Punkt, den wir mit ihm eigentlich jedes Mal wieder auf der Liste haben, wenn wir sprechen, ist Restnutzungsdauergutachten. Ich kann bei gebrauchten Immobilien hingehen und kann mir von einem Gutachter bestätigen lassen, dass die Restnutzungsdauer dieser Immobilie nicht 50 Jahre beträgt. Das wäre ja diese typischen 2% Abschreibung, die ich mache und dann von der Steuer absetze, sondern dass ich eigentlich nur noch 15 oder 20 Jahre oder 25 Jahre Restnutzungsdauer habe bei diesem Gebäude. Meint so ein bisschen, wenn ich jetzt überhaupt gar nichts mehr in dieses Haus investiere, diese Zeit lang, wann kann ich es dann tatsächlich auch nicht mehr für den aktuellen Zweck Vermietung von Wohnraum verwenden? Und da gab es Gerichtsurteile links und rechts und Anweisungen von den Finanzämtern und pipapo. Bottom line, im Moment ist die Rechtsprechung komplett auf der Seite von den Investoren, die das machen. Und wer sich halt ein solches Gutachten holt für ein Haus und zum Beispiel statt 50 Jahre, 25 Jahre Restnutzungsdauer sich bescheinigen lässt, der darf dann statt 2 eben 4% Abschreibung im Jahr des Gebäudewertes, des Gebäudeanteils der Anschaffungskosten von der Steuer abschreiben. Das kann viele, viele tausend Euro Steuervorteil jedes Jahr bedeuten. In der Regel bezahlt sich so ein Gutachten innerhalb von ein paar Monaten rechnerisch schon von selber und ja, gehört so ein bisschen zur heiligen Pflicht, glaube ich, von jedem, dem ein Mehrfamilienhaus gehört, sich damit zu beschäftigen. Warum erklären wir das jetzt hier gerade? Also A, glaube ich, weil es für jeden relevant ist und weil es gerade unsere Steuerwochen anfangen und B, weil wir mit einem konkreten Partner da jetzt zusammenarbeiten. Es gibt natürlich viele Anbieter in dem Bereich und wir haben uns selber für uns, für unsere eigenen Objekte für einen Partner entschieden und mit dem arbeiten wir jetzt als Immocation auch zusammen und den möchten wir euch dafür empfehlen, wenn ihr ein solches Gutachten erstellen lassen wollt, und zwar ist das nutzungsdauer.com, die das wirklich als fertigen Service anbieten, genau für Investoren gedacht, und da geht ihr quasi in einen Prozess rein, der für euch sehr, sehr simpel abläuft, wo ihr nicht viel Arbeit damit habt und am Ende aber genau die Art von Gutachten rauskommt, die ihr braucht. Und sollte das Finanzamt aus irgendeinem Grund euch irgendwie das nicht anerkennen wollen oder sowas, die unterstützen euch mit fertigen Einsprüchen, mit allem, was es irgendwie braucht, um sicherzustellen, dass das am Ende auch wirklich in euren Steuerbescheiden ankommt. Ne? Und genau, deshalb glaube ich, der beste Ort, um dieses Thema umzusetzen. Nochmal nutzungsdauer.com.
Genau, und dann könnt ihr auch gleich schon, wenn ihr euch für Steuern interessiert, Stefan hat es gesagt, Steuerwochen bedeutet, wir setzen auch ein Live-Webinar mit Martin Richter auf, da geht's um dieses Thema natürlich auch, aber um alles, also VV GmbH, wann macht die Sinn, wie vererbe ich richtig, brauche ich eine Holding, die beliebte Ehegattenschaukel, also einmal den Rundumblick, was kann man als Immobilieninvestor alles tun, unfassbar, was man alles tun kann, wie viel Steuern man sparen kann und was es bedeutet, wenn ich die gesparten Steuern als pures Eigenkapital wieder in Immobilien stecke für meinen Vermögensaufbau auf ein paar Jahre. Der Hebel ist unglaublich, deshalb geben wir auch so viel Gas auf diesem Thema. Und das Webinar ist kostenlos. Unter immocation.de/Steuerwebinar gibt es die Termine, ist ein Live-Webinar und die Termine sind jetzt im März und freuen wir uns, wenn ihr zahlreich teilnehmt. Dann, letzte Kategorie, Mindset.
Persönlichkeitsentwicklung. Ich kämpfe doch immer dagegen.
Ja, du magst ja. Also es ist so ein bisschen schwammig, ne? Persönlichkeitsentwicklung, Produktivität, Zeitmanagement, Mindset sind also Themen, die uns umtreiben, auch Gesundheit und so. Und wir picken uns immer einfach eine Sache raus, weil wir einfach glauben, ja, das ist wichtig, sich um ein paar Dinge Gedanken zu machen. Und jetzt kommt ein Thema, auf das gibt es auch keine Antwort, sondern es ist einfach nur, glaube ich, wichtig, sich das einmal klar zu machen. Wir nennen das 30er-Dilemma. Was meinen wir mit einem 30er-Dilemma? Es geht um die 30er Jahre, in denen man sich als Frau oder Mann befindet. Wenn ich mal zurückdenke, Stefan, an unsere 20er, also wir haben uns kennengelernt, glaube ich, mit 19. Das hat sich schon anders angefühlt, ne? Also erst waren wir noch Studenten, dann waren wir auch mit 22, haben wir schon das Arbeiten angefangen, Karriere begonnen, haben auch wirklich Gas gegeben in der Karriere. Gefühlt konnten wir alles. Also wir haben uns einfach voll fokussiert in diese Karriere gestürzt und gleichzeitig haben wir irgendwie WG-Leben, Partys und alles mitgenommen. Es war vergleichsweise einfach, das auf die Kette zu kriegen und war auch eine ja, irgendwie romantische Phase bezogen auf die Karriere, in der man sich da befindet und dann auch sagt, ja krass, ne? Ersten Karriereschritt gemacht, zweiten, ich komme hier weiter und so, das macht alles dann sehr viel Freude. Und dann kommt man in die 30er und wir sind jetzt beide 37, also können schon ein bisschen was berichten aus den 30er Jahren. Und da kommt gefühlt alles zusammen, so. Und das ist wirklich, wirklich hart, was da eigentlich im Leben passiert, weil du möglicherweise in einer festen Partnerschaft, Ehe, irgendwas in der Richtung bist. Es kommen Kinder, bei dir möglicherweise heute oder morgen. Ich habe schon eine Tochter. Das ist unglaublich, also es ist ganz, 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 ganz wundervoll und hat in mir auch einen Antrieb ausgelöst, wirklich Zeit mit diesem kleinen Wesen verbringen zu wollen, und ist aber dann auch ein großer Schluck aus der Zeitpulle, die mal wegfließt. Ne? Gleichzeitig ist man eben ja in einer Partnerschaft, Ehe und so weiter ja auch eben anders unterwegs und will da logischerweise auch Zeit verbringen. Und gleichzeitig ist man eigentlich in den 30ern in der Karriere an einem Punkt, wo man dann wirklich Karriere macht. Ne? Da macht man dann auch wirklich Gehaltssprünge, da kann man dann vielleicht auch Managementpositionen oder eben sehr tolle Projekte als Spezialist annehmen, weil man eben schon einen Track Record hat und so. Da kann man wirklich in der Richtung dann auch richtig was hebeln, muss aber logischerweise dann da auch zeitgleich Zeit investieren und hat aber vielleicht auch so im Kopf, so war es bei uns auch, so ein bisschen das Ende der romantischen Phase, was die Karriere anbelangt, merkt so, okay, krass, ich muss hier jetzt einfach über Jahrzehnte abliefern und kommt dann auf den Trichter, ja, wann kann ich denn da mal ein bisschen langsamer machen, vielleicht perspektivisch und wie sieht's eigentlich mit dem Vermögensaufbau aus und das Frustrierendste wäre wahrscheinlich, sich dann den Rentenbescheid anzuschauen, dann kann man vielleicht noch gucken, wie viel habe ich irgendwie Sparrate, aber jeder wird dabei rauskommen zu sagen, also finanziell frei mit Anfang 40 bin ich safe nicht, egal wie hoch mein Gehalt als Angestellter oder vielleicht bin ich auch Unternehmer geworden und habe gebe eben da jetzt Gas, wird dabei rauskommen, mit Anfang 40 bin ich nicht finanziell frei und dann kommt das nächste Thema auf die Liste, ich muss mich eigentlich darum wirklich kümmern und einfach ein bisschen einen Sparplan einrichten, würde den Job auch nicht machen, ihr wisst und ihr kennt es, unsere Antwort sind Immobilien, weil da ist der Stundenlohn am Ende ein Vielfaches höher, den ihr habt, wenn ihr euch mit diesen Themen beschäftigt, über die wir gerade so viel gesprochen haben, aber ja, ich präsentiere jetzt auch keine Antwort, sondern sage einfach nur, das sind die Bälle, die alle parallel in der Luft sind, gerade in den 30ern, vielleicht auch noch, wenn man in den 40ern ist. Wenn man sie aber nicht angeht, wenn man sie nicht jongliert, bin ich davon überzeugt, ich bin ja noch nicht da, aber dass man dann in den 40ern, in den 50ern einfach kein zufriedenes Leben haben wird, sondern in dem Hamsterrad festhängen wird.
Deswegen ja, am Ende geht es uns jetzt um das Thema Vermögensaufbau. Wenn du, weil du schon so viel zu tun hast in deinem Leben, dieses Thema auf Mitte 40 oder 50 verschiebst, fehlt die Zeit, dass diese Dinge so ans Fliegen kommen, ne, dass sie dir dann genau diese Freiheit bescheren, die sie dir bescheren können, wenn du mit 30 oder 35 mit dem Thema anfängst oder vielleicht sogar noch früher. Du hast dann keine 25 Jahre mehr, in denen ein Kredit sich von selber voll zurückbezahlen kann, bis die Rate an die Bank wegfällt und das Ganze passiert noch, bevor du in Rente gehst. So, ne? Also da gibt es einfach ein paar Dinge, die fahren dann irgendwann einfach ab. Also es ist, die große Gefahr ist, glaube ich, das, was man theoretisch leicht verschieben kann, dann auch wirklich zu verschieben. Und da zählt dann im Zweifelsfall der Vermögensaufbau zu, weil die anderen Faktoren ja schon dann einfach, die kommen halt einfach, passieren im Leben so, ne? Dass du dich einen Tag oder zwei Tage die Woche mit deinem Vermögensaufbau beschäftigst, passiert nicht einfach so, sondern es passiert dann einfach so nicht. Das ist eine große Gefahr. Und du hast gerade gesagt, du willst keine Antwort präsentieren, aber ich finde, es gibt schon diese eine.
Du hast eine.
Schon. Jetzt eine, wo du gleich auch sagen wirst, natürlich ist das eine mögliche. Also relativ hart mit 30 zu sagen, fuck it, bis hierhin und nicht weiter, ich mache keinen weiteren Karriereschritt in meinem Leben, Punkt. Ja. Und statt einer 60-Stunden-Woche bitte ich jetzt um eine 4-Tage-Woche und arbeite exakt 32 Stunden, die Hälfte. Kriege dafür trotzdem nach Steuern noch immer 90% von meinem Gehalt, weil die Stunde 40 bis 60 habe ich für den nächsten Karriereschritt gearbeitet. Und von den 20%, die ich jetzt weniger rechnerisches Gehalt bekomme über Steuervorteile und so weiter und so fort, gehen vielleicht nur 10% verloren. Ich arbeite die Hälfte für 90% meines Nettogehaltes. Und diese 28 Stunden die Woche, überleg mal, wie viel Zeit das ist. Das sind 3 komplette Tage oder 2 lange Tage. Die stecke ich in das Thema Vermögensaufbau. Verspreche jedem, der das macht, 10 Jahre später ist er viel, viel wohlhabender und hat viel mehr Geld auf dem Konto, als wenn er in diesem Modus in der Karriere weitergemacht hätte und kann sich dann entscheiden, aus der 4-Tage-Woche eine 2-Tage-Woche zu machen, wenn er das denn möchte. Also ich finde, das ist eine relativ offensichtliche Antwort. Das ist nur eine harte Entscheidung. Das ist nämlich die Entscheidung, den Weg, den man begonnen hat, so nicht weiter zu rennen, nur weil ihn alle anderen so machen. Ich habe gestern Abend ein Gespräch gehabt mit einem jungen Menschen, der das war mir fast ein bisschen unangenehm, weil der so ein bisschen gefragt hat, was hat uns jetzt dahin gebracht, wo wir sind, auch mit einem erfolgreichen großen Unternehmen und wirtschaftlich sehr erfolgreich und so weiter. Und was wäre denn passiert, wenn Immocation zum Beispiel nicht funktioniert hätte? Und dann habe ich im ersten Moment gesagt, ja, dann hätten wir wahrscheinlich weiter die Konzernkarriere gemacht, da waren wir auf einem guten Weg. Und dann habe ich innegehalten und gesagt, nee, hätten wir nicht.
Habe ich auch nicht.
Wir haben das Thema Immobilien hatten wir gerade entdeckt. Wir waren Ende 20, wir haben das gerade entdeckt. Ich schätze, wir hätten irgendwie versucht, das Geld, das wir zum Leben brauchen, zu bekommen, irgendwo vielleicht mit einem Job oder sowas, und uns aber voll in dieses Thema reingeschmissen. Und wahrscheinlich hätten wir heute einen ähnlich großen Immobilienbestand, der nur anders entstanden und anders finanziert und sowas wäre. Ne? Aber save die bessere Antwort. Save die bessere Antwort als das, was bei mir als nächstes in der Karriere für Schritte passiert. Weil wenn ich mir vorstelle, ich wäre da in Richtung Europamanagement in den Finanzen bei diesem Konzern gegangen, wer weiß, ob ich es dahin geschafft hätte. Ne? Da wird es dann auch sehr, sehr dünn, die Luft irgendwann, weil da gibt es dann nur noch eine Position und so. Aber ey, das Leben, ich würde es nicht haben. Könntest du mir schenken? Ich würde es nicht haben wollen, wirklich.
Ja. Ja. Naja, ich musste witzigerweise gestern, ich weiß nicht, wie ich drauf kam, weil es irgendwie um Videoschnitt und ich habe mich im Detail um meine Einblendung und so gekümmert und dann musste ich dran denken, ich weiß noch, wie ich mal irgendwo in einem Hotelzimmer, ich war sogar im Hotelzimmer, da hatten wir gerade diese Entscheidung getroffen, wir machen jetzt Fulltime Immocation und geben wirklich Gas und haben genau diese Abzweigung genommen, noch radikaler, als du das gerade beschrieben hast.
Auf null Tage reduziert.
Ja, auf null Tage reduziert quasi und wirklich gesagt, wir geben uns jetzt ein Jahr Startbahn und gucken, ob wir da was hinkriegen. Und ich habe da gerade quasi Video geschnitten in diesem Hotelzimmer und selber die Einblendung gemacht. Es war sehr schwer. Wir beide saßen da und hinter uns sollte eine leuchtende Schrift kommen. Da habe ich Stunden mit verbracht. Und was das für ein keine Ahnung, ob wir jemals wirklich Geld verdienen würden. Ich weiß nicht, Umsatz war wahrscheinlich 100 Euro im Monat, den wir gerade gemacht haben von ersten Toolverkäufen oder so. Und saß da und rückwirkend, krass, wie sehr ich mein Leben verändert hatte. Vorher bin ich ja im Konzern reingelaufen, 2. Management-Ebene, ne, da sinngemäß, wenn da irgendwo ein Video entstehen musste, was hat das mit mir zu tun, ne, so, und dann war man plötzlich, das ist halt auch eine sehr krasse Entscheidung, die wahrscheinlich sehr, sehr schwer fallen kann, aber ich bin natürlich unendlich dankbar rückwirkend, dass wir das genauso gemacht haben.
Ja.
Ja. Ja. Also, 30er Dilemma.
Schiebt's nicht auf.
Ja, schiebt's nicht auf. Wir freuen uns über Kommentare. Also wir freuen uns immer, wenn ihr uns helft, ein bisschen diesen Podcast zu pushen. Das hilft uns, eine Bewertung zum Beispiel zu geben auf dem Podcast. Wenn ihr es auf YouTube guckt, lasst einen Kommentar da. Sagt uns was zum 30er-Dilemma. Wo steht ihr gerade? Ja, wie alt seid ihr? All das hilft, unseren Podcast zu pushen. Und das würde uns sehr freuen.
Vielen Dank.
Vielen Dank, Stefan. Und ja, bin gespannt, wann es zum nächsten Spaziergang kommt. Du hast jetzt erstmal anderes zu tun, würde ich sagen.
Genau, beim nächsten Spaziergang bin ich Papa.
Ja, da freue ich mich sehr drauf. Das ist so, genau. Macht's gut, bis dann. Ciao.